der heute. Komm, cheers. Wollen wir wirklich anstoßen?
Natürlich.
Ja, klar. Absolut.
Komm, schau mir in die Augen, Kleiner.
Prost. Politox Podcast. Podcast.
Ja, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Politox Podcast. Und das ist jetzt, glaube ich, die erste Folge seit bestimmt einem halben Jahr, wo wir uns mal wieder richtig sehen, Reidi, oder? Wo wir mal zusammensitzen und nicht irgendwie über Internet miteinander verbunden sind, sondern so richtig face to face.
In your face.
In your face, out your face.
Ja.
Und wir haben uns heute sogar noch einen Gast mit dazu zugebracht.
Ja, ich habe auch
einen,
schon
einen sehr sehr gefährlichen Gast.
Sehr gefährlichen Gast. Ich habe auch schon zwei blaue Augen.
Weil in der letzten Folge haben wir ja schon mal kurz über sie gesprochen und einer der Kommentare danach war: Warum habt ihr keine Triggerwarnung vor den Podcast gesetzt? Das ist ja total schlimm. Hallo Manu, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Ja, du räumst jetzt mal auf hier in diesem Männerladen. Ja, indem der Falk immer so unglaubliche Dinge sagt, während ich das dann versuche, noch ein bisschen wieder zu glätten. Ja, ich bin ja der Ruhepol in diesem Podcast. Liebe Manu.
Du bist der Motivational Speaker.
Motivational Speaker. Ich habe erst ein Bier und ein Pfeffi und schon geht's los. Ja, Manu, wir haben ja gesprochen über viele verschiedene Dinge. Wir wollen heute mit dir besprechen autonomes Frauenreferat, Hengame. Da habe ich auch noch viel zu, du kennst die bestimmt besser als ich. Philipp Schlaffer und Rotlicht natürlich, das ist ja dein Spezialthema, da kennst du dich aus. Und danach kommst du noch mit einer Überraschung um die Ecke.
So sieht's aus.
Jetzt will ich mal als erstes fragen, wie fühlt man sich denn so jetzt als Rassistin?
Ja, weiß nicht, genauso wie vorher irgendwie. Nee, also irgendwie habe ich heute in der Vorbereitung, auch so in der mentalen Vorbereitung auf unsere Aufnahme hier, gedacht, irgendwie, das ist schon wieder alles so weit weg. Ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Aber irgendwie ist es gar nicht so relevant für mich, muss ich sagen, dass ich...
Du hast auch cool reagiert, nämlich gar nicht, ne?
Naja, ich habe schon reagiert. Ich habe ein Posting abgesetzt, wo ich sie markiert habe auf den Angriff.
Okay, das habe ich gar nicht gelesen, siehst du?
Ja.
Ich hab schon gedacht, du bist so Teflon, das prallt völlig an dir ab. Und du denkst dir, ja gut, schlechte Publicity ist auch irgendeine Publicity.
Ich glaube, darüber habt ihr es doch auch mitbekommen, oder?
Ja.
Auf jeden Fall. Also ich habe durch dein...
Stimmt, doch, das habe ich doch gelesen.
Hab ich's mitbekommen, ja.
Stimmt, dann habe ich es doch gelesen. Okay. Ja, Hengame, das war ja der Anlass, warum du überhaupt aktiv geworden bist. Du warst da also auf auf einem Vortrag von Hengame in Mainz.
Genau, das war im Jahr.
Wie heißt die nochmal mit Nachnamen? Kannst du ihn aussprechen?
Leider nein.
Die wird richtig patzig, wenn du den falsch aussprichst, deswegen lass es besser.
Die wird auch sehr patzig, wenn du sie misgenderst, was du gerade schon mehrfach getan hast.
Was muss ich denn machen? Vielleicht sollte mir das auch mal einer erklären.
Die Pronomen sind they und them.
Wir leben aber schon hier noch in einem Land, in dem wir deutschsprachig reden.
Das sagt ihr Twitter-Account. Ich kann es dir nur so wiedergeben.
Okay, they und them, Hengame. du hast da gesessen und bist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Oder kanntest du die Position schon?
Ja, natürlich. Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ich habe mich auch heute gefragt, über was wir eigentlich beim letzten Mal gesprochen haben, was ich jetzt vielleicht alles doppelt erzähle.
Das kann man gar nicht oft genug sagen, was du erzählst.
Also damals war es ja so, als ich eine junge Feministin war oder eine Pseudo-Feministin, keine Ahnung, mich für eine Feministin gehalten habe, wie auch immer, und diesen liberalen Feminismus gelesen habe von der Mädchenmannschaft oder dem Missy Magazine, dass ich natürlich auch auf Personen wie sie gestoßen bin und ich mich einigen Sachen davon auch viel abgewinnen konnte. Natürlich ist man ja gegen Diskriminierungen und das habe ich immer als die Stärke empfunden, wirklich auf sehr vielfältige Diskriminierungen hinzuweisen, die zum Thema zu machen etc. Aber im Laufe der Jahre habe ich halt immer mehr gemerkt, dass das nicht meine Art von Feminismus ist, weil sie sehr zu sehr individualisiert und zu wenig an der strukturellen Ebene und der Analyse von Ungleichheitsmechanismen orientiert ist. Und als ich dann gesehen habe, dass es halt diesen Vortrag in Mainz gibt mit dem Titel White Feminism is Racism, dachte ich, ah ja, das hörst du dir mal an, weil ich bin immer dafür, mir erstmal andere Positionen anzuhören, dann von mir aus auch kontrovers, aber sachlich zu diskutieren, was ich dort auch getan habe im Übrigen. Und dennoch hat es mich am Ende so, also weil ich in dieser Veranstaltung was verstanden habe, ein, wie ich finde, Missverständnis, was ich auch in dem Text erklärt habe, den ich dazu geschrieben habe, hat mir diese Veranstaltung klar gemacht, wo wir uns, wo unsere Positionen sich unterscheiden und was mein falsches Verständnis von deren Sichtweise vorher war. Und deshalb habe ich halt gedacht, ich schreibe einen konstruktiv-kritischen Text dazu und jetzt nach fast einem halben Jahr kam dann eben die Replik dazu von den Veranstalterinnen.
Ja, ich habe jetzt meine Frage vergessen, meine liebe Manu. Aber wir waren ja eben dabei, du hast da dann darauf reagiert, auf dieses ganze Ungeschick da von dem autonomen aller Frauen-Referat. Und dann wurde dir ja dein Rassismus vorgeführt, ja. Was für mich erstmal sehr empörend war, wir haben eine Folge ja auch dazu gemacht, ich glaube, es war die letzte sogar, ne? Die letzte Folge.
Hatten wir ja letzte Woche keine?
Nein, wir machen nicht wöchentlich. Nur wenn besondere Gäste da sind.
Alle 14 Tage.
Aber ich würde ja gern mehr machen, aber der Falk ist ja so ein wichtiger Mensch, das ist keine Chance.
Ich habe halt auch noch ein Privatleben.
Ja, ich nicht. Ja, und dann habe ich mich, hätte ich besser vor der Folge gemacht, die wir zuletzt aufgenommen haben, in verschiedene Literatur eingelesen, habe mehrere Vorträge von Hengame gehört und auch Podiumsdiskussionen. Und hab dann das Buch Beißreflexe gelesen, zumindest bis zur Hälfte. Dann habe ich festgestellt, das ist ja ein ganz gängiger Vorwurf, also dieser Rassismusvorwurf, wenn irgendwas nicht passt. Ja, also das hat ja richtig Methode, was sie da machen. Sag mir mal was dazu.
Naja, das ist ja nicht nur der Rassismusvorwurf, das ist, also was wir als zum Beispiel Störenfrieders die ganze Zeit zu hören bekommen, wir sind hurenfeindlich, weil wir gegen Prostitution sind. Die Institution Prostitution, also nicht gegen Prostituierte, aber weil wir Prostitution als patriarchale Institution ablehnen. Wir sind, weil wir die Gleichsetzung von Sex and Gender, also Deutsch ist ja beides Geschlecht, ablehnen, sind wir transphob. Weil wir auch sehen, also ich will das nicht in der Absolutheit, wie manche Feministinnen sehen, dass auch zum Beispiel Islam für viele Frauen unterdrückend ist, also auch Religion generell, sind wir auch islamophob, wir sind rassistisch generell, wenn man bestimmte Dinge einer anderen Kultur kritisiert oder überhaupt bewertet, wie auch immer. Und das ist halt so eine Kultur, also ich sag mal so, bei diesem Vortrag in Mainz war es so, Hengame war keine unsympathische Person. Das hat meine Vorurteile gegenüber ihr wegen ihrer Position überhaupt nicht bestätigt. Ich hätte mit völlig anderen Reaktionen gerechnet. Ich habe kritische Anmerkungen gemacht in der Diskussion und Hengame hat darauf sehr, sehr sachlich reagiert. Also wir hatten einen offensichtlichen Dissens, aber ich fand es angenehm und ich fand es nicht, dass es schlimm war. So. Also das ist für mich okay. Eine kontroverse Debatte ist für mich immer wichtig, denn auch selbst wenn ich zum Beispiel zur Prostitution irgendwo spreche, finde ich es eigentlich gut, wenn die andere Position auch vertreten ist, weil die Leute sich dann besser eine Meinung machen können. Weil die sehen dann eher die Unterschiede, die können dann eher verfolgen die Argumente. Weil wenn du dich nur selber immer, also wenn du dich in selbstreferenziellen Blasen bewegst, dann können die Leute auch nichts lernen. Ne? Und ich persönlich scheue diese Diskussionen auch nicht, weil ich der Meinung bin, ich habe die besseren Argumente. Von daher ist mir das egal. So.
Falk, merkst du was? Dir falle ich immer ins Wort. Bei ihr traue ich mich das nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Und was ich halt sagen will, ist, dass auffällig ist, dass diese Kreise so meinungsdogmatisch sind, dass eine Diskussion überhaupt nicht möglich ist, weil sie von vornherein abgewürgt wird. Was das eine ist, wenn die Szene das für sich intern entscheidet, dann müssen Leute entscheiden, möchte ich mich dort organisieren oder nicht. Aber das Problem ist, das hat auch Auswirkungen auf das Äußere, ne? Und wir haben inzwischen eine sogenannte Cancel Culture, dass die Leute, die halt die falschen Positionen vertreten, von Veranstaltungen ausgeladen werden oder ihre Jobs verlieren, und das ist problematisch.
Gut, also ich, also so als Ex-Antifa sage ich ja, die haben wir schon relativ lange, zumindest in diesem Kontext kenne ich das halt auch. Das war ja auch von den dogmatischen Antideutschen, die heute gerne sich Rechts-Antideutsch nennen, ne? Das war nämlich auch die Reise, die da passiert ist. Cancel Culture. Aber es ist ja nicht zu übersehen, welch enormen Einfluss die mittlerweile auf den öffentlichen Diskurs haben. Und dass Leute, ich drücke das halt jetzt auf meine Art und Weise aus, dass sich also Leute schon im voraneilenden Gehorsam entschuldigen für alles Mögliche, ja, und sich so in die Hose machen, weil da irgendwie 3 oder 4 wild gewordene Internet-Guerilla völlig frei drehen und diese Diskussion ja also absurdeste Züge annehmen. Das muss ich sagen, ich habe mit dir, glaube ich, bei Facebook darüber geschrieben. Ich habe dieses Ding mitbekommen hier von Mainz, wo da auf dem Ladyfest der Menstruationsworkshop war. Erstens, ich bin es oft gefragt worden und kann es nicht wirklich mal. Erzähl bitte gleich nochmal, was ein Menstruationsworkshop ist. Und dass der dann irgendwie nicht stattfinden durfte, weil Transfrauen ja nicht menstruieren können und deswegen das diskriminierend ist. Erzähl mal was dazu.
Also ich habe es auch nur von außen mitbekommen, weil ich da auch schon keine Studentin der Uni Mainz mehr war. Aber ich weiß, dass es irgendwann mal ein Statement auch im Internet vor ein paar Jahren gab, dass gesagt wurde, dass auf dem alljährlichen Ladyfest-Wochenende, wie auch immer, der Menstruationsworkshop diesmal nicht stattfinden wird. Also inhaltlich geht es darum, Frauen haben ähnliche Erfahrungen, was ihre monatliche Menstruation angeht. Also es ist ein klassisches Thema der Frauengesundheit. In den 70er Jahren wurden ganze Ratgeber zu Frauengesundheitsthemen geschrieben. Das hat ja auch, also die ganze Frauengesundheit, die total misogyne Gynäkologie-Geschichte und so weiter. Ne? Also das sind ganz relevante Themen für Frauen. Und Menstruation gehört dann natürlich durch die Pille etc. auch dazu. Also seinen Körper zu kennen und zu wissen, was man tun kann gegen die Schmerzen oder wie man damit umgeht, wenn man dann einfach vielleicht nicht so leistungsfähig ist.
Genau, und dann ob Menstruationsschale oder wie heißt das, oder OB, ja, oder Binden.
Welche Möglichkeiten es da gibt, natürlich, klar.
Ich bin für die Menstruationsschale. Also wenn ich Frau wäre, ich würde nie nehmen. Ja. Nur mal so eingeworfen. Gut.
Zum Glück musst du diese Entscheidung nicht treffen.
Ja, Ali Udlu hat dazu die Tage was Geiles gesagt. Da ging es halt auch um die Debatte von wegen, Transfrauen können auch menstruieren, hat da irgendeiner gesagt. Und dann hat Ali Udlu dazu gesagt, also wenn du aus dem Penis blutest, würde ich mal zum Arzt gehen.
Ja, die schauen sich dann halt diese PMS-Symptome an, ne? Also die du halt kurz vor der Periode hast und sagst, ach, das habe ich auch manchmal, deswegen habe ich jetzt auch irgendwie.
Das habe ich auch. Das wirft der Falk mir ständig vor.
Nicht, nee, umgekehrt.
Und naja, also das durfte dann nicht stattfinden, weil es gab ja dann Frauen, also Transfrauen auf diesem Ladyfest, die dann dadurch verletzt werden könnten, dass über Dinge gesprochen werden. Also Cis-Privilegien, also es wäre mir komplett neu, dass Menstruation ein Privileg sein soll, aber klar, also für die Argumentation bedeutet es eben, wenn man menstruieren kann, kann man gebären, und wir sind keine echten Frauen, also ne, wir sind keine vollwertigen Frauen, weil wir können ja keine Kinder bekommen.
Ach.
Deswegen ist das halt ein Trigger. Und deswegen dürfen andere Menschen nicht darüber sprechen, was ich absurd finde, weil wenn ich zum Beispiel auf einer Veranstaltung bin und es gibt einen Workshop, wo sich, also ne, du hast ja immer Konferenzen, Treffen, wie auch immer, und da gibt es einzelne Workshops, und dann treffen sich zum Beispiel Frauen oder Menschen, je nach Kontext, aus einem armen Elternhaus und sprechen über Klassismus. Oder Frauen mit einer anderen Hautfarbe treffen sich und sprechen über rassistische Erfahrungen. Dann sage ich doch auch nicht, das finde ich jetzt aber gemein, weil ich da ausgeschlossen bin.
Ja, aber du sprichst das ja dann aus einer Machtposition, weil du ja in einer Klasse dich befindest, die über Privilegien verfügt. Bam!
Angeblich. Ja, aber trotzdem ist es ja für eine Gruppe von Menschen, die ja sehr inklusiv sein will, in dem Moment ein sehr
Ausschluss, ja.
Ausschließender Faktor, weil die Frauen, die an diesem Workshop ja gerne teilgenommen hätten, es ja dann nicht machen konnten. Also wenn, dann mussten sie den irgendwie abseits dieser des Festivals dort machen, was vermutlich nicht passiert ist so. Und ja, also ich finde es irgendwie ein bisschen absurd. Also keine Ahnung.
Tatsächlich,
also
ist es ja so, wenn wir uns das angucken, diese ganzen ganzen Entwicklungen im Queerfeminismus, dass es tatsächlich offensichtlich darum geht, Frauen verschwinden zu lassen. Hm. Also wenn wir jetzt Ratgeber lesen, wo dann plötzlich von schwangeren Menschen die Rede ist, ne, und nicht mehr von schwangeren Frauen, weil ja nicht nur Frauen schwanger werden können, wie gesagt, weil ja auch Transmänner schwanger werden können. Oder dass Frauen sich, also Frauen, die X-Chromosomen haben, sich jetzt nur noch irgendwie definieren über ihre körperlichen Funktionen dürfen, also Menstruierende, Menstruatorinnen. Also, tut mir leid.
Wie hast du das gerade genannt? Menstruatorinnen?
Ja, also es wird tatsächlich in manchen Flyern verwendet.
ja gut, okay, wir schaffen einfach die Wissenschaft komplett ab, ja, und die evolutionären Gegebenheiten, ja.
Also tatsächlich empfinde ich das auch als sehr antiwissenschaftlich.
Ja,
ne?
Ist es doch total. Also ich meine, es ist nun mal halt ein Fakt so, ja. Also das, also ist halt Natur irgendwie. Es gibt halt irgendwie in unserer menschlichen Gruppe halt, weiß ich nicht, zwei dominante oder ja Geschlechter oder sowas, die halt dafür da sind, die Art zu erhalten und sich fortzupflanzen. Also jetzt mal so ganz reproduktiv, so ohne alles weitere so betroffen. Also darum geht es ja letztendlich sowas, ja, dass wir alle noch beim Sex hoffentlich einen Lustgewinn haben und so. Das kommt ja noch, kommt so als Kirsche sozusagen ja auf dem Sahnehäubchen hinzu, aber das ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt der erste Sinn dieses natürlichen Prozesses gewesen. Also finde ich
ja
halt,
unabhängig, ja, wie man das bewertet, wir wären alle nicht hier ohne Sexualität.
Ja, ja, natürlich, so ist halt, ja.
Männer und Frauen geben.
Ich ja. finde das aber dann auch irgendwie wieder von meiner Seite aus, also ich bin ja nicht sehend, ja, aber das darf ja dann auch keiner mehr sagen, also dass ich blind bin, weil eigentlich sehe ich ja, Bilder, wenn ich träume und so, also dürft ihr dann bitte in Zukunft auch nicht mehr sagen, dass ich blind bin, ja, weil ich bin ja gar nicht blind, ich kann ja sehen. Ja, verstehst du, worauf ich hinaus will?
Nee, wir müssten jetzt irgendwie vermutlich dann einen Workshop für blinde Männer
Cis-Männer,
absagen,
bitte.
Weil ich als sehender Mann bin dann ja auch da exkludiert.
Ja, aber also, da, wie gesagt, also das ist ja noch so eine Position, wo ich eben sage, auch wie du das mit dem Klassistischen sagtest, wo ich ja schon sehe, worum es geht. Es geht, also natürlich hast du mit deinem Beispiel ja recht, also in der Sache, aber es ist natürlich so, wo sind die Machtpositionen? Wer hat die Macht?
Ja, ja? Nach der liberal-feministischen, queer-feministischen Lesart ist es ja offensichtlich so, dass Frauen, weiße Frauen, gar keine unterdrückte Klasse sind, sondern ja privilegiert sind. Und deswegen hören wir ja auch die ganze Zeit von...
Das hätte ich meiner Oma mal erzählen sollen, als mein Opa sie verprügelt hat.
Ja, von weißen Cis-Privilegien, also zu der auch die Menstruation gehört und was weiß ich was. Das hören wir die ganze Zeit. Und eigentlich werden wir ständig... Also wenn man das mal genau betrachtet, was da so passiert, es geht halt darum, Frauen... die falsche, in Anführungszeichen, Meinung haben, zum Schweigen zu bringen.
Das genau, und da sind wir beim Totalitären. Ja, das ist einfach, das ist das, warum ich eben auch diesen Vergleich mit diesen Teilen der dogmatischen Antideutschen ziehe. Ja, also Falk, jetzt nicht nervös werden. Du weißt ja, ich bin jetzt auch Antideutscher. Ja, aber
ich war niemals Teil der dogmatischen Antideutschen. Also.
Ja, das ist ein starkes Indiz dafür, dass man es doch war, weil früher die Antideutsch waren, haben immer abgestritten, dass sie Antideutsche. Nein, Quatsch. Jetzt mal zurück. Aber wir haben ja so Entwicklungen in der progressiven oder in der linken Bubble, sage ich jetzt einfach. Mal, ja, fassen wir das mal alles unter emanzipatorisch progressiv zusammen. Wir haben ja solche Entwicklungen, ja, dass es dann schnell in so autoritär, totalitäres Verhalten geht, ja. Und wenn ich dann höre, dass in Berlin auf irgendeiner Party oder so, wo es auch von diesen Queerfeministen kam, wenn da vorne am Eingang dann vierseitige DIN A4 Kataloge liegen, was man alles nicht sagen und nicht tun darf, jo.
Ja, also ich glaube, ne, es fängt ja damit an, dass, also das Anliegen ist erstmal gutes.
Ja,
ich,
natürlich.
Streite nicht ab, dass die Leute, die sich in solchen Strukturen organisieren, wirklich die Gesellschaft besser machen wollen, Diskriminierung abschaffen wollen und eine bessere Gesellschaft für alle schaffen wollen. Das
und auch, dass sie selber natürlich Diskriminierung erfahren, sowas,
das,
ja. Also
ja, das streitet aber auch niemand ab.
Genau. Aber das Problem ist, ich muss doch auch irgendwie erstens mit eigenem gutem Beispiel vorangehen. Ich kann doch nicht Toleranz oder Inklusion verlangen, wenn ich alle, die nicht 100%, also wir reden hier auch davon, 99% meiner Meinung zu sein, ist schon nicht genug. Ne? Also wenn ja. alle, die 100, nicht 100% alles
reflektiert, get in the line or be out.
Genau so, wie das Dogma das vorgibt, übernommen haben, dass ich die ausgrenze und mit so einem Hass und mit so einer Verachtung überschütte, wie will ich denn, also da frage ich mich, wie will ich dann eine andere...
Ja, vor allen Dingen bedeutet ja auch jeder Einschluss irgendwo auch ein Ausschluss von anderen Menschen wiederum, ja. Ich habe zum Beispiel in meinem Freundeskreis jemand, ich sag jetzt mal, aus Tina wurde Timo und dann wurde aus Timo wieder Tina, ja, die muss ich da auch schon ganz fürchterliche Diskussionen anhören, ja. Also ihr Entschluss wird ihr vorgehalten, mhm. ja. Oder homosexuellen Männern, das habe ich jetzt in diesem Buch Beißreflexe gelesen, homosexuelle Männer werden angegriffen, ja, weil das ja auch, also ich kann die Kritik nicht mehr genau, du kannst dich da vielleicht besser aus, ja. Also die mit ihren Privilegien und mit ihren Körpern da rumhantieren, ja, Lukismus-Diskussionen waren dann Thema. Und ich, tut mir leid, jetzt kommt mal der kleine Reidi aus dem Westerwald. Ist da halt einfach auch einiges mental im Argen? Ist da, was ja nicht ausschließt, dass man eine Kritik an der Gesellschaft übt. Wir sind ja alle irgendwie mal Punk geworden, weil bei uns auch einiges im Argen war, ja? Ja, ist doch so, Falk, oder? Jetzt,
Nö, in der Gesellschaft ist einiges im Argen, deshalb, ja.
Ja, gut, aber ja, Moment. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich letztens im Podcast auch gesagt habe. Wie transferieren wir das jetzt in eine Gesellschaft, ja? Glaubt denn irgendjemand von denen, dass, ich meine, sie sind immer noch eine ganz, ganz kleine Minderheit, ja, dass irgendeiner Bock auf diese Diskussion hat, außerhalb des Ladyfests oder so, des Unicampus, dass irgendeiner Bock hat mit denen auf diese Art und Weise. Glauben sie denn wirklich, oder ihr, Entschuldigung, also glauben sie denn wirklich, dass du sowas in der Gesellschaft veränderst?
Also ich meine, wir sehen doch die Reaktion, ne? Also schau dir doch mal, also es war ja auch eine der häufigsten Kritiken unter diesem Beitrag gegen mich, unter dieser Replik in Anführungszeichen, gegen mich, die überhaupt nicht sich auf meinen Text bezogen hat, aber das ist ein anderes Thema. Aber,
das kommt noch hinzu, ja.
Wenn jeder zweite Kommentar ist, eure Sprache ist so wenig inklusiv, dass man die Hälfte nicht versteht, wie werden sie denn dann den eigenen Ansprüchen gerecht, ja. Ne? Also ja, wenn alle Leute das lesen und die nicht irgendwie studiert haben und sich in diesem Jargon, sage ich mal, auskennen.
Und ich muss gestehen, also ich habe Soziologie studiert, habe dort auch meinen Magister gemacht, mhm. und ich habe auf jeden Fall mehr als einen Anlauf gebraucht, um wirklich irgendwie durch diesen Text, also den Text durchzulesen. Ganz durchgestiegen, gebe ich zu, bin ich immer noch nicht, weil ich habe dort immer noch nicht rauslesen können oder festgestellt, wo sich in deinem Text dein Rassismus offenbart haben soll. So, also ich habe da ganz, ganz viele Fremdwörter, unglaublich.
Aber das kennen wir ja alles auch, ne?
Satzkonstruktionen irgendwo gelesen, wo sich mein alter Journalismus-Prof vermutlich die Haare gerauft hätte, wenn er das lesen müsste. So, also ja, also ich meine, wie gesagt, es ist zu ihrer Bubble.
Ja, aber das ist ja das Problem. Ich glaube, das liegt auch am Alter ein bisschen. Jetzt werde ich ageistisch. Ja. Aber ist es nicht, also der Christian Schneider hat zum Beispiel vorgestern gesagt, wir hatten ja auch über das Thema geredet, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn dann mal mit 60, wenn dann die queerfeministische oder die Transfrau auf einmal Prostatakrebs hat? Darf das dann auch nicht sein? Weil, ja, kann ja gar nicht sein.
Also,
ja?
Es gab mal, ich habe mich totgelacht, es gab in England, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß, da wollten die auch sehr inklusiv sein von diesem Council und haben so Informationen rausgegeben zu Endometriose. Und Endometriose
oh, ja.
ist halt eine Krankheit, die nur Frauen bekommen.
Ja,
aber
sie
genau. wollten halt in ihrer Sprache so inklusiv sein. Und die sind sowas von verarscht worden, sag ich mal. Also da kamen halt wirklich so ernst getarnte Kommentare, wo dann ständig auch Männer gefragt haben, jetzt bin ich aber echt besorgt, wo ich das gelesen habe, sollte ich ganz schnell einen Termin beim Arzt machen. Also die haben das so in ihrer Absurdität vorgeführt. Und dann haben sie nicht darauf reagiert und haben am nächsten Tag genauso einen Blödsinn auch wieder mit, also ich weiß nicht, ob es Prostata oder sowas war, ne? Also, auch wieder, was ganz klar biologisch bestimmbar ist, welche Personen das betreffen kann oder nicht.
Genau.
Und ja, man macht sich irgendwie lächerlich und Leute, die diesen Diskurs nicht kennen, die da nicht drin sind, die erreicht man doch nicht. Und als politische Aktivistin versuche ich ja immer, eine Sprache zu finden, wo sich möglichst viele Menschen dahinter versammeln können.
Ja, aber ich glaube, das ist ein ähnliches Problem, was ich halt auch den Leuten, die ich aus dem Critical Whiteness-Bereich kenne, mal irgendwie in der Diskussion vorgeworfen habe. Da ging es damals um den Thomas Neger. Menschen...
Also nur für Leute, die das jetzt nicht kennen, wir haben nicht das N-Wort hier verwendet, sondern die Person heißt wirklich so...
Thomas genau, und der Neger, hat ein rassistisches
Stadtrat
Logo.
Und,
genau, ist Dachdecker und hat ein rassistisches
Logo. Sein Vater
war
berühmter Fasnachtssänger und...
Genau, auf jeden Fall. Und da haben mir dann schwarze Frauen waren das gesagt, ich habe keinen Bock mehr, mich... Ich will diese Kämpfe nicht mehr führen, weil ich gesagt habe, ne, wir müssen auf die Straße, wir müssen das. Also wir hatten ein paar Agitprop-Aktionen geplant und so. Und nein, ich habe keinen Bock mehr, mich mit dem Rassismus der Weißen, da müssen die sich selber auseinandersetzen. So kann ich verstehen aus betroffenen Sicht. Also jetzt auch in der Queer-Feminist, also dass irgendwelche Trans-Menschen sagen, ich habe keinen Bock, das jeden Tag fünfmal zu erklären. Das geht mir ja mit meiner Erblindung genauso manchmal, ja. Aber dann änderst du halt auch nichts. Du bist immer noch eine Minderheit. Ja, du bist ein ganz, ganz kleiner Teil und wenn du diese Diskussion nicht führst oder wenn du keine Wege führst, wie du das in die Gesellschaft reinkriegst und zwar ohne Schaum vor dem Mund, dann wird das nichts werden. Und natürlich ist das, ich schließe damit auch dann ab, natürlich ist das auch immer wieder eine Diskussion, deswegen bringe ich dieses Beispiel Antideutsch, meistens auf Unicampus, ja, wo diese Diskussionen halt auch geführt werden müssen und sollen und wo ich halt auch nicht immer alles feiern muss, was da gemacht wird, weil die Leute probieren sich natürlich auch aus und haben halt auch extreme Positionen. Aber bei dieser Queerfeminismusdebatte sehe ich halt auch bei den älteren Leuten in dieser Szene, die halt die Uni schon verlassen haben, keinen anderen Weg, ja. Die sind ja, also mindestens mal die Hälfte ist durchgeknallt.
Ja, also das ist ja auch, ich bezeichne es manchmal so ein bisschen als die Revolution frisst ihre Kinder, ne? Also wenn du dieses, du hast ja gesagt, du hast Beißreflexe gelesen, ich glaube, da stand es auch drin, ich weiß nicht, ob ich es aus dem Kontext kenne oder aus einem anderen, dass dann die UniprofessorInnen, die diese Thesen oder diese Konzepte ihren Studierenden quasi näher gebracht haben, dann plötzlich von den eigenen Studierenden aus dem Hörsaal getrieben wurden, weil sie den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden.
Das erinnert doch ein bisschen an Adorno.
ja, klar.
Ja, das ist doch genau dieselbe Geschichte wieder, ja?
Ja, es ist doch irgendwie absurd, ne? Also das ja. Dann diejenigen zur Zielscheibe des Hasses oder der Verachtung werden, die eigentlich ja das gelehrt haben.
Was ja. Ja, und eigentlich ja auch auf derselben Seite der Barrikade stehen. Mhm. Aber es ist halt auch ein bisschen gratismutig, ja? Das bei Leuten zu machen, wo man halt auch nichts zu befürchten hat. Verstehst du? Also ich erwarte nicht von jedem Transmensch, dass er sich jetzt irgendwie in Oberhinterammergau hinstellt und das in der Dorfkneipe erklärt. Ja, das ist natürlich mir ganz klar. Aber es ist halt auch ein bisschen gratismutig und das habe ich schon immer für mich persönlich so empfunden. Wenn man sich dann halt immer nur innerhalb der eigenen Bubble, wo man genau weiß, dass einem nichts passiert. Wobei, dann kommen wir vielleicht bei dem Thema, weil ich glaube, du hast da auch genug zu gesagt. Es ist ja nicht so, dass einem nichts passiert. Es geht ja bis hin zu körperlichen Übergriffen.
Mhm. Ja, ich meine, es ging ja auch schon in der Replik von dem autonomen Frauenreferat ja auch schon so los. Ich glaube, der als erster oder zweiter Satz wurde erstmal dargestellt oder hingeschrieben, wo du arbeitest. Und ich meine, da war jetzt keine offensichtliche Aufforderung damit, mal sich hier bei deinem Arbeitgeber oder sowas zu melden. Aber das kann natürlich dann schon jemand irgendwie mal ja so verstehen und nochmal, also wo ich mich halt frage, so ja, was soll das? Also klar, natürlich sind diese Daten mehr oder weniger frei im Internet irgendwo auffindbar, ja, also sind sie von uns allen, wenn man irgendwie lang genug googelt, findet man überall, dass der Reidi
GbR-Klinikum in Rüsselsheim arbeitet.
Als Physiotherapeut arbeitet, dass ich hier in Wiesbaden bei einem Verlag arbeite.
Ihr könnt
arbeite
auch gerne vorbeikommen nach diesem Podcast.
Dass du auch deinen Job machst, den du machst, sowas, ja. Also das ist ja alles dann, ist ja findbar, aber finde ich dann halt auch schon bezeichnend, dass das erstmal so, nachdem erstmal, ich glaube, es ging dann los, du bist eine TERF, also das ist ja, glaube ich, auch so, dass das Schlimmste, was man sein kann.
Wie nennt man das?
TERF, T-E-R-F.
Trans Exclusionary Radical Feminist.
Ja, okay.
Und ja, finde ich halt auch auf jeden Fall merkwürdig. Also weil, wie gesagt, erstmal geht es gar nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern erstmal hier, da ist die Frau, die Person, da könnt ihr sie anschwärzen oder sowas. Und das finde ich halt so. Boah,
ja, ich meine, es war so kontextlos, ne? Also ich meine, ich mache seit vielen Jahren sehr viele Dinge und der Vorwurf war Rassismus. Und da wird meine berufliche Tätigkeit genannt, die überhaupt keine Relevanz hat für diesen Zusammenhang. Aber nicht wird genannt, dass ich langjährige Sprecherin des Wiesbadener Bündnis gegen Rechts war, meinen Kopf hingehalten habe bei Nazi-Demos, meinen Namen
für Antifa-Demos immer als Anmelderin zur Verfügung gestanden hast.
Drohbriefe mit ausgeschnittenen Buchstaben zusammengefügt, privat eingeworfen in meinen Briefkasten.
Mit Leuten zum Sozialamt gegangen bist, um
in
deren...
In meiner Beratung extrem viele bulgarische Türkinnen und rumänische Romnia gehabt habe, die sich von mir beraten lassen wollten, die so viel Vertrauen hatten. Das wird alles nicht erwähnt.
Weil sie es ja auch nicht wissen.
Hätte man auch wissen können. Das hätte
Da hat der Falk letztens was Gutes gesagt, wo ich erst dachte, oh, aber da hat er eigentlich recht, ja, weil da aus dem Elfenbeinturm heraus, und das meine ich jetzt nicht von ihrer sozialen Klasse her, sondern von ihrem, Schlaganfall, von ihrer...
Trink nur mal einen Pfeffi.
Ja, genau. Von ihrer akademischen Privileg her. Weil das ist halt zum Beispiel auch was ich gesagt habe. Ich teile zum Beispiel deine Meinung mit Hengame. Ich glaube, da ist auch halt viel Attitude, viel PR. Ja, die ist nämlich nicht dumm. Ja.
Diesen ganzen Shitstorm, den sie bekommen hat jetzt wegen ihrem Polizei-Ding,
genau.
Das hat die genossen ohne Ende. Da musst du dir nur ihren Twitter-Account angucken.
Ja,
das
ja.
ist für die jetzt nicht, dass sie sagt, oh mein Gott,
genau.
Am Tag wurde über mich diskutiert, ist was für ein Drama oder so.
Genau, das bringt dir ja was. Und ich habe ja auch gesagt, da habe ich mich ganz weit aus dem Fenster rausgelehnt, ich glaube, eine Hengame hat mehr Privilegien genossen als ich in meinem Leben. Also gerade schon was ihre Akademie, ich will jetzt nicht rumheulen, mir geht's gut. Ja.
Ihre Biografie nicht,
ich schon. Jetzt kenne ich sie, weil ich mir alles angehört habe.
Ja, aber du kannst nur das wissen, was öffentlich
ist. Ja, nein, ich will ja auch nicht absprechen, dass sie Diskriminierungserfahrungen hat, ja. Was ich aber damit sagen will, ich wollte nochmal auf die Elfenbeinturmnummer vom Falk kommen. Das ist halt eben so eine Sache, du hast ja praktisch gearbeitet, ja. Und sie erwarten, dass man ihnen vorurteilsfrei gegenübertritt, ja. Und dass man sachlich, also, ne? Sonst kriegt man ja direkt einen reingewürgt. Aber bei dir ist das dann okay. Wenn du ihre, und das ist halt, tut mir leid, das ist halt wie im Kindergarten.
Ja, um kurz noch einzudringen, das Lustige an der Replik von dem autonomen Frauenreferat war ja auch, dass sie ihre, in der ersten Version ihre Replik einfach nur, ihres, glaube ich, 8- oder 9-seitigen Pamphlets irgendwie abfotografiert haben und als Bilder bei Facebook eingestellt haben, sodass halt blinde Menschen wie du, Reidi, beispielsweise das gar nicht lesen konnten, sowas, ja, weil kein Screenreader kann halt ein Foto lesen, so, ja.
Ja, genau.
Und es ist dann halt, schon so ein, ich meine, die haben es dann, haben sich, glaube ich, auch als 2 Leute drüber dann beschwert und haben es ja geändert, sowas, ja. Aber es ist natürlich halt trotzdem lustig, also, oder, ja, nicht mal lustig, keine Ahnung, oder.
Falk, wenn ich halt da kurz, so, das ist übrigens ein Problem innerhalb auch der linken Kreise, in denen ich mich, also, wo
ja,
ich.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Das ist nämlich genau das, was mich nämlich immer aufregt. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erlebt, ja, dass mir irgendwelche Sachen vorgeworfen werden, ja. Ich habe das schon bei zahlreichen Plenars gehabt.
Ja, zum Beispiel mit dem Handzeichen, gell?
Genau, im Sabot damals, ja, wo dann nur Sprechmeldungen per Handzeichen und dann wurde es ja auf eine Liste geschrieben, ja, der Reidi sieht halt die Handzeichen nicht und weiß dann auch nicht, wann er dran ist. Weißt du, und dann mir aber einen erzählen, dass ich irgendwie Leute diskriminiere oder blablabla, mag ja alles sein, stimmt ja, aber guckt euch doch mal selber an, ja, ihr und es ist einfach ein Umgang miteinander, den wir nicht zulassen dürfen und wo wir dagegen argumentieren müssen.
Also ich will jetzt auch gar nicht, ne, sagen, dass diskriminierte Menschen nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern dass diskriminierte Menschen dafür kämpfen sollen oder ihren Mund aufbekommen sollen, sage ich mal. Ne? Aber ich glaube, darüber reden würde halt schon auch helfen und das muss ja auch nicht, also das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt betroffen bin von einer Diskriminierung, das anspreche und das ist ja das Häufige, was wir in der Gesellschaft erleben, stell dich mal nicht so an, das war doch gar nicht so gemein. Das ist ein Problem. Aber Menschen machen sich doch auch oft keine Gedanken. Also ich meine, das gehört ja auch nicht zu ihrer Lebensrealität so. Und manchmal hilft es halt, es was anzusprechen, und da würde, glaube ich, auch niemand, also ich persönlich, ich habe das total oft erlebt, dass sich Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind oder in Deutschland geboren sind, aber eine andere Hautfarbe haben, gesagt haben, hey, das, was ich da gerade beobachtet habe, das war mega rassistisch. Und dann haben die Leute zu mir gesagt, hey, jetzt wo du es sagst, fällt mir das auf, aber mir ist das vorher nicht aufgefallen. Also habe ich ja offensichtlich eine Sensibilität für diese Sachen, ne? Und dann ist doch die Frage, ob ich, wenn ich darauf angesprochen bin, ob ich das reflektiere, mir darüber Gedanken mache und dann was verändere. So. Und wenn dieses Klima herrschen würde, wäre das für Betroffene einer Diskriminierung auch gar nicht so schlimm, das anzusprechen. Aber das Problem ist ja, dass das nicht der Fall ist. Aber dann passieren so Dinge wie letzte Woche oder diese Woche war es, glaube ich. Wir haben hier diese Seite, wo wir Morde in der Prostitution dokumentieren. Und da ging es um einen Mord an einer Engländerin mit dunkler Hautfarbe, die mit 19 Jahren von einem Freier ermordet worden ist. Und dann haben wir auf unserem Instagram-Account ein Zitat ihrer Cousine veröffentlicht, wo es inhaltlich darum ging, die Lebensgeschichte zu erzählen, dass diese Frau schon in der Schule wegen ihrer Hautfarbe gemobbt worden ist, dass sie ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat, dass sie deshalb in der Prostitution gelandet ist und dass sie ihrer Cousine immer gesagt hat, geh nicht dahin, wo ich jetzt bin, ne? Also schau, dass du dich schützt, das ist total schrecklich, ich möchte nicht, dass du dasselbe erlebst wie ich. Und da gab es einen Halbsatz, wirklich einen drei Wörter, wo die Cousine gesagt hat, dass sie einer, also ich weiß nicht, was das deutsche Wort würde ich vielleicht mit minderwertig übersetzen, also es hieß Half-Caste. Ne? Mhm. Erwähnt wurde. Und dann wurde uns vorgeworfen, wir sind rassistisch, wir würden rassistische Sprache verwenden, weil wir das so zitiert haben. Und dann habe ich halt darauf hingewiesen, schau dir doch bitte mal den Kontext an. Der Kontext sagt doch ganz klar, sie ist deswegen rassistisch diskriminiert worden, und das ist doch offensichtlich, dass diese rassistische Sprache eine Wiedergabe der gesellschaftlichen Meinung ist und nicht dessen, was diese Frau tatsächlich denkt. Ja, aber ihr müsst doch das nicht zitieren. Das ist, zwingt euch doch keiner, das zu tun.
So. Ja, aber das ist ja gerade der Punkt, dass halt, also ich hatte mal, also das war jetzt auch gar nicht weiter schlimm, aber ich auch mal irgendwann eine E-Mail bekommen auf eine Kolumne, die ich für den Sensor irgendwie geschrieben hatte. Und so ging es eigentlich so inhaltlich irgendwie darum, ja, so Drittes Reich, Nazitum, wie konnte das überhaupt passieren, dass so eine Witzfigur wie Hitler, weil wenn man sich ihn anschaut, reden oder sonst was, ich meine, der ist eigentlich Comedy Gold, so, wenn es halt nicht so, er war halt der größte Verbrecher auf Erden. Aber wie gesagt, da habe ich halt so ein paar Gründe aufgezählt, na, wie sowas jetzt kommen kann, einfach mal so aktuelle Fälle und beispielsweise dann auch so aufgeführt, wenn sich da irgendwie Leute jetzt immer noch drauf da hart für kämpfen, dass sie weiterhin irgendwie Negerkuss sagen können, sowas, ja, und habe sowas dann halt zitiert, so. Und da kam dann auch so, also wie gesagt, das war ein Zitat, so, es ist nicht meins, es ist ganz klar aus dem Kontext irgendwie erkennbar, ich mache mir das nicht zu eigen, sondern das absolute Gegenteil. Und dann auch von einer weißen Person kam dann so, naja, du verwendest hier das N-Wort und das ist jetzt ja hier, ist ja auch schon rassistisch. Und wie gesagt, dieser komplette Text, wenn du ihn durchliest, also ich meine, ich kann das auch mal verlinken, so, es ist halt das absolute Gegenteil, sowas, ja. Und es ist so diese, so Sachen aus dem Kontext reißen, so, kennt man normalerweise halt nur von der Bild-Zeitung. Es ist halt so, ich finde es halt so, ja, nee, ist halt immer, schwierig,
man
so, ja.
Unterstellt den Leuten immer das Böseste.
Ja, genau, man geht. Es man ist, geht, ja, ja, es geht ist nicht, es ist keine solidarische Kritik, ja, mehr, sondern es geht es nur noch ist, darum,
ja, genau.
Okay,
nein, es ist
du
ein,
hast
ist,
jetzt das und das gemacht oder da dich eventuell auch mal falsch ausgedrückt, weil das passiert uns allen.
Ja, aber
sowas,
das ist,
ja, und
das
dann
ist,
bist du so sofort irgendwie auf der bösen Seite. Ja, Reidi, jetzt darfst du.
Ich hab gar nichts gesagt. Ich warte nur, dass du deinen Satz irgendwann beendest. Du weißt, ich bin
dann sehr. Ich kann dir noch endlos weiterführen.
Ja, das weiß ich, dass du das kannst. Du weißt, ich bin sehr ungeduldig. Das ist doch feinste deutsche Diskurseigenschaft. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, so, und jetzt kommt ein Satz, der könnte halt auch in der Dorfkneipe gefallen sein. Aber natürlich ist er unheimlich aufgewertet, wenn ich ihn sage. Wir leben hier in Deutschland. Wir haben ein drittes Geschlecht im Grundgesetz verankert mittlerweile. Natürlich gibt es Transphobie, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, das gibt es alles. Aber es gibt zumindest einen grundgesetzlichen Anspruch darauf, dass das eben nicht stattfinden darf. Wir leben in einem Land, in der wir so weit sind, dass wir diese Diskussionen führen. Damit gehören wir zu einem privilegierten Teil der Erde, wo solche Diskussionen überhaupt geführt werden dürfen. So, das ist mein Stand der Dinge. So, und da kann mich jetzt jeder für angreifen. Jetzt müssen wir doch mal gucken, wie wir den Rest noch hinkriegen. Und dieses, was der Falk da gerade gesagt hat, das ist für mich einfach, das ist deutsch. Das ist so richtig deutsch, sich da drauf festzunageln. Und das, damit bist du, also du derjenige, der sich da mit erhobenem Zeigefinger auf sowas draufstürzt. Da frage ich dich ganz einfach, was ist dein Problem? Denn die Sache, die ist einfach nicht dein Problem. Da geht es um was ganz anderes und das hat mit dir zu tun.
Das ist ja, kleiner Einwurf, das fand ich halt auch so lustig, bei der Replik von dem autonomen Alle-Frauen-Referat, dass sie erstmal so der erste oder der zweite Absatz ging nur darum, dass deine Sprache total falsch und irgendwie bla bla bla, also so wirklich so, so. Ich fand's glaube ich, im letzten Podcast gesagt, ziemlich deutsch auch so und ja, und dann kommt halt aber erstmal dann 8 Seiten mit einer absoluten exklusiven Sprache, die halt außer den Leuten, die in dem Thema wirklich tief drinnen sind, dann verstehen und der Rest ist halt trotzdem außen vor. So, das ist, ja.
Ja, also es gibt, finde ich, glaube ich, zwei Sachen. Auf der einen Seite, es gibt ja gerade auch so eine Initiative, zum Beispiel das Wort Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Und ich verstehe die Intention auch dahinter. Natürlich kann man Rasse ersetzen durch ethnische Diskriminierung, ne? Also Diskriminierung aufgrund der Ethnie oder so, ne? Aber was haben wir dadurch gewonnen? Also das Ding ist doch, wenn wir die Sprache so auseinandernehmen, also ich als Feministin finde ich Sprache natürlich wichtig. Wir haben lange dafür gekämpft, dass Frauen auch in der Sprache genannt werden und alles. Also natürlich formt Sprache Bewusstsein, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Die Frage ist nur, wenn wir Frauen in der Sprache jetzt verschwinden lassen, wenn wir Rasse aus der Sprache verschwinden lassen, erreichen wir damit das Ziel? Also geht es nicht eigentlich darum, die Diskriminierung zu beseitigen und nicht die Sprache so zu machen, dass die Sprache diskriminierungsfrei ist, aber in der Gesellschaft ändert sich nichts. Und offensichtlich ist die Sprache hier wichtiger als das Ziel. Und das sieht man dann auch darin, wenn wir zum Beispiel transphob genannt werden oder also allein dieser Begriff trans-exkludierende Radikalfeministin, das stimmt ja noch nicht mal. Wenn ich sage, für mich ist Sex und Gender ist was Unterschiedliches, dann sind natürlich Transmänner in meinem Feminismus als Frauen eingeschlossen. Und auch als Radikalfeministin sehe ich, dass Menschen, also auch Transfrauen, dass es sowas gibt wie eine Gender-Dysphorie. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Ich war mit 3 Jahren, habe ich als junges Mädchen angefangen, Fußball zu spielen, als Mädchen das noch nicht gemacht haben. Ich war immer irgendwie der Freak, der gender-non-conforming Sachen gemacht hat, der keine Kleider getragen hat, der Pink nicht mochte. Und meine Interpretation dessen, was wir jetzt erleben, ist, wenn ich 20 Jahre später geboren wäre, dann wären meine Eltern irgendwie angesprochen worden, also meine Eltern, die mir beigebracht haben, Mädchen kann alles machen, wenn du Bock hast, Fußball zu spielen, dann spiel Fußball, wenn du Bock hast auf Naturwissenschaften, dann mach Naturwissenschaften, dass ich, wenn ich heute geboren wäre, wo wir eigentlich fortschrittlich sein sollten, dass meinen Eltern gesagt worden wäre, hey, guck mal, die verhält sich doch wie ein Junge, irgendwie steckt die im falschen Körper. Und das macht mir Sorge.
Genau. Es ist nämlich ja, Entschuldigung. Das macht dir Sorge?
Voll okay. Ich rede, glaube ich, auch super viel.
Nee. Du redest im Moment. Nee. Der Sprachanteil ist eindeutig bei mir am meisten.
Das tut dem Podcast auch mal ganz gut, wenn nicht nur der Reidi zu Wort kommt, sondern auch die Gäste.
Also, ich finde es halt so unverschämt zu sagen, indem man sich auf eine Gruppe von Transpersonen nur fokussiert, dass wir die Bedürfnisse dieser Personengruppe nicht sehen würden. Wenn wir hören, die Warnungen von Psychologinnen und Psychologen, dass inzwischen 9 von 10 Transpersonen junge Mädchen sind, die einfach gender-non-conforming sind, also sich nicht so verhalten, wie man das der Geschlechterrolle erwarten würde, dann würde ich doch sagen, hey, da haben wir ein Problem, diesen jungen Mädchen wird eingeredet, sie sind im falschen Körper, aber sie dürfen doch einfach sein, was sie wollen.
Genau, da geht's nämlich los. Ich hatte
ja,
gestern...
Also man muss doch einfach weiter dafür kämpfen.
Und da wird uns die Empathie abgesprochen und ich sitze auf einer Tagung in England, die inklusiver nicht sein könnte. Also das war eine traumhafte Tagung mit Menschen aus der ganzen Welt, mit ganz vielen muslimischen, schwarzen Frauen, was auch immer, ne? Also sowas, wo eigentlich die liberale liberalen Feministinnen immer von reden, das war auf dieser radikal-feministischen Tagung, eine Detransitioner, die halt gesagt hat, ich war dieses Kind, ne, was der eingeredet wurde, du bist falsch. Und ich sitze da und höre mir das an und weine. Also der ganze Raum ist tränennah. Und dann wird gesagt, ja, ihr seht die Bedürfnisse von Transpersonen nicht. Und ich finde, dann wird immer so getan, ihr müsst den und den Leuten zuhören. Aber eigentlich ist das nur eine Instrumentalisierung. Sie benutzen nämlich nur die Personen, prostituierte Frauen, Transpersonen, die ihre Meinung unterstützen. Und ich gehe auf alle Veranstaltungen, ich höre mir alles an, ich lese mir alles durch und mache mir daraus eine strukturelle Meinung.
So.
Und die muss man nicht teilen. Man kann anderer Meinung sein, man kann mich kritisieren, man kann mich argumentativ angreifen. Aber diese Ebene von wegen, weil du das und das denkst, bist du das und das.
Genau, da finden doch Kategorisierungen statt. Fällt mir nämlich gerade so auf, ich hatte vorgestern eine junge Patientin, 14 Jahre alt, mit einem Kreuzbandriss. Die spielt Fußball, Handball, ist auch ein bisschen kräftiger so, ja, hat auch eine mir sehr zusagende Art, sich auszudrücken, und spielt Fortnite. Ja, so ein Ballerspiel da, so sagt sie, sie ist somit das einzige Mädchen da. Ich wäre jetzt überhaupt nicht auf die Idee gekommen, also klar, man könnte jetzt mal als erstes denken, oh, die ist bestimmt lesbisch, so, ja, wenn man so irgendwelche...
Wie früher bei uns beim Fußball.
Genau, Mädchen, genau, Fußball ist sie aber mit Sicherheit nicht, also sie ist sich, glaube ich, ihrer Femininität irgendwie so völlig bewusst. So, und jetzt kommen wir aber eben, jetzt ist mir eben gerade so ein Gehirnfurz gekommen, vielleicht, ich formuliere den jetzt einfach mal. Also, Transfrauen, also Männer, die oder biologische Männer, die halt sich als Frau fühlen und dann Frau werden, die wollen doch Frauen sein, oder? Also, das habe ich doch richtig verstanden, oder? Deswegen machen sie das ja alles.
Sie sind Frauen, sie fühlen sich als Frauen.
Genau, sie sind Frauen, oder?
Wenn du fragst, wie fühlt sich denn eine Frau und woher kannst du wissen, wie sich eine Frau fühlt? Dann kommen immer nur Geschlechterstereotype, da kommt immer nur, weil ich gerne das und das mache, also was halt Stereotyp ist. Und was ist mit den Frauen, die dieses Stereotyp eigentlich gar nicht vertreten? Sind die dann keine Frauen?
Und ich komme dann noch zum Zweiten, was mir gerade durch den Kopf geht. Also du kämpfst dein ganzes Leben lang, dass du Frau sein darfst. Und jetzt bist du dann Frau und jetzt möchtest du dich aber gegenüber den Radikalfeministinnen abgrenzen, weil du bist ja eine Transfrau. Klar, natürlich, da spielen einige Dinge mit, du musst dich mit deiner Community, aber du hast doch die ganze Zeit dafür gekämpft, Frau zu sein. Ja, und endlich in deinem Körper anerkannt zu werden. Und jetzt tickst du halt völlig aus und legst dich mit den Radikalfeministinnen an, weil du nicht menstruieren kannst. Jo, also das verstehe wer will, ich verstehe das halt nicht.
Also es gibt, also ich würde sagen, es ist eine Minderheit. Es gibt sehr aggressive Transpersonen, die, also das hat man gesehen zum Beispiel an dieser Debatte der aktuellen mit J.K. Rowling, die ja auch einen Text veröffentlicht hat, wo dann auch massiv auf sie eingeprügelt wurde, verbal.
Aber ganz schön krass. Wow.
Ja. Also ich meine, erzähl mir doch bitte nicht, du bist eine Frau, wenn du auf Twitter postest, ersticke an meinem Frauenschwanz.
Ja.
Also was ist daran?
Ja, da spielt die männliche Sozialisierung also und daran, das Testosteron also, doch eine Rolle.
Genau, also mehr misogyne Männer, Männer geprägter Verachtung von Frauen.
Das ja, das ist halt, normalerweise halt so der typische Männer-Prollspruch sowas.
Das fand ich ja auch.
Die würde ich dann einfach vergewaltigen.
Das fand ich sowas, fand ich ja auch, jetzt müssen wir dann aber gleich auch mal zum anderen Thema kommen. das fand ich aber, um das nochmal abschließend zu sagen, du hast ja diesen Taz-Podcast, tut den bestimmt in die Shownotes, mit Faulenzer, diesem Transmenschen, der da auch als Künstler unterwegs ist, wie der dann sagte, ja, ich kann es nicht wörtlich, Aggressivität wird ja dann immer aufs Testosteron geschoben, dabei ist das doch gar nicht bewiesen. Und dann habe ich nur da gesessen und hab's ja, glaube ich, auch sofort geschrieben. Ich so, was?
Es ist
natürlich ist Testosteron ein aggressionsanschiebendes Ding. Aber das ist doch völlig, auch wieder völlig unwissenschaftlich. Natürlich, wenn du, weil da ging es um die Sozialisierung, weil das hat meine Frau ja auch immer gesagt. Naja, wenn du irgendwann eine Transfrau bist, du hast auf jeden Fall in deiner frühen Kindheit oder bis zu deiner Dings, bist du aber als Mann wahrgenommen worden und auch als Mann erzogen worden oder hast auch Testosteron und etc. pp. Also bist du nicht gleich wie eine Frau, die als Mädchen geboren wird und diese Entwicklung macht. Ja, da hattet ihr auch die Toilettendiskussion zum Beispiel, ja, da, wo ich deinen Standpunkt voll verstehen konnte, dass es zum Beispiel Frauen mit Missbrauchserfahrung gibt, die auch nicht mit Transfrauen.
Ja, selbst wenn du keine Missbrauchserfahrung hast, ne, also es ist doch total unlogisch. Das fand ich ganz lustig bei dem Podcast. Das wäre dann auch eine super Überleitung mit Philipp Staffer, der dann sagte, wieso soll ich denn jetzt, weil es keine Pissoirs mehr gibt, in der Schlange stehen? Das ist ja genau der Punkt. Wenn ich nämlich jetzt nur noch Unisex-Toiletten habe, warum sollen Frauen länger warten? Also darum geht's doch gar nicht. Es geht doch eigentlich darum, eine Lösung zu schaffen, die für alle irgendwie angenehm ist.
Ja, klar.
So. Und da sind doch die Pissoirs nicht das Problem. Das Problem ist, und auch, ich habe keine Missbrauchserfahrung, will trotzdem nicht mit Männern aufs Klo gehen, ne? Also
auch nicht mit mir.
Auch nicht mit dir, Reidi.
Oh Mann, ey.
Du musst mit mir vorlieb nehmen, Reidi. Ja,
scheiße, wobei ich sagen muss, interessanterweise, aber da schweifen wir jetzt völlig ab, also ich war mal in Norwegen, die haben nämlich fast nur noch Unisex-Toiletten und da haben nämlich die Frauen da gestanden, haben geschnattert, wir haben alle irgendwie unseren Spaß gehabt und die Männer haben betreten auf den Boden geguckt. Das war sehr lustig, weil die Sozialisation tatsächlich
in, ja klar, ich meine, das spielt halt auf jeden Fall eine große Rolle. Und ich verstehe es halt auch nicht, warum das gerade an so einem, also weil ganz ehrlich, so diese Toilettendiskussion finde ich jetzt so ein Punkt. Also da findet man doch einfach eine Lösung, die allen irgendwo gerecht wird,
ja,
sowas,
mach
ja.
Mir auch drei Toiletten,
ja,
weißt du,
ja, halt oder mach halt Toilette, oder mach eine große und alles, halt alles ist mit Kabinen irgendwie, wo alles drin ist, sodass man sich
aber
nicht wenig. Ja, aber genau, darauf wollte ich halt hinaus, ja.
Allen irgendwie gerecht zu
aber wisst ihr, aber, wisst ihr,
das sind meine Anliegen, das sind deine Anliegen, beide sind berechtigt, lass uns eine Gemeinschaft.
Aber wisst ihr, was
ich weil im Grunde genommen sind jetzt ja, glaube ich ja, trotz alledem, dass jetzt irgendwie Radikalfeministinnen und Querfeministen, denen letztendlich ja trotz alledem mehr Gemeinsamkeiten haben, als jetzt, weiß ich nicht.
Selbe Seite der Barrikade.
Nicht Feministen, ja. Also,
weiß ich tatsächlich nicht, weil die Analyse eine komplett andere ist.
Ja, okay.
Wir haben eine strukturelle versus eine individualisierte.
Ja, das muss ich sagen.
Jetzt fang du mal hier nicht an zu spalten.
Nee, aber darauf ist, genau, wollte ich kurz reingerätschen. Was ich halt sehr interessant fand an dem Podcast, den du damals mit Faulenzer gemacht hast, war halt, du hast das alles sehr analytisch irgendwie links und bei ihr kam halt immer nur so, ja, ich fühle mich halt so. Ich
ja, Moment, also Moment, Moment. Jetzt muss Faulenzer aber mal in Schutz nehmen. Es ist halt auch die, wie heißt der nochmal? Manuela, die ist halt aber auch eine Soziologin und arbeitet für diesen radikalfeministischen Blog. Und Faulenzer ist halt ein Transmensch, der in erster Linie, gut, der hat auch ein Buch, die hat auch ein Buch geschrieben, aber
nein,
kann natürlich auf diesem Niveau nicht mithalten.
Man muss es ja nicht an
halt,
ihr fest.
Podcast machen und sagen, wir reden über die Unterschiede, wenn die Person, mit der du diskutierst, sagt, ich kenne die Unterschiede eigentlich nicht. Also das ist halt von denjenigen, die den Podcast.
Wollte ich gerade sagen, das ist eher Taz-Problem.
Aber genau. mir
und
kam
ich,
das
ich
halt.
Ich muss wirklich auch da betonen, ne? Ich habe, das war eine total nette, sympathische Person. Ich habe nichts gegen diese einzelne Person. Meine politische Analyse ist eine andere und ich möchte es auf dieser sachlichen Ebene bewusst. Ich muss diesen Menschen nicht blöd finden, nur weil ich eine andere Position habe. Und das fehlt mir halt, zu sagen, hey, wir haben hier eine unterschiedliche Meinung, wir diskutieren das, aber können trotzdem irgendwie.
Und darauf wollte ich halt gerade so mit diesem Gefühl oder halt hinaus, dass das halt, glaube ich, auch in manchen Punkten einfach so ein Problem ist, sowas, ja, dass so eine gewisse Kritikfähigkeit teilweise halt einfach fehlt, dass wenn eine Kritik geäußert wird, es sofort auf sich selber bezogen wird. Klar, ich meine, in diesem konkreten Fall natürlich ist das immer was natürlich auch man einen selbst irgendwie betrifft, weil ja, es geht halt um den Körper sowas, ja, also da ist man irgendwo selber mit drinne, aber trotz alledem fand ich halt so diese Diskrepanz da in diesem in eurem Gespräch halt einerseits hier die Analyse und da halt das Gefühl halt sehr krass und kommt mir halt auch in vielen anderen Bereichen oftmals so vor, dass so eine
ja, aber das
so
liegt glaube ich auch an der Altersstruktur der Leute.
Ja, aber dass so eine Analysefähigkeit unserer, weiß ich nicht, dieser großen Bubble, die wir uns als links irgendwie irgendwo bezeichnen oder sowas, in gewissen Teilen schlicht und einfach nicht mehr vorhanden ist. Es ist einfach nur noch ja, wenn ich mich jetzt halt so fühle, dann ist das halt so und so.
Manu, du hast das letzte Wort jetzt zu dem Thema, da machen wir Pause, weil ich muss pissen und will eine rauchen und Ich setze mich auch hin.
Ja, also ich weiß nicht, so viel zu sagen tatsächlich. Dazu ist ein total spannendes
Thema. Ja, können wir auch nach der Pause weitermachen.
Nein, wir reden nach der Pause über Philipp Schlaffer.
Aber ich würde noch mal sagen wollen, dass was mir klar geworden ist bei dieser Veranstaltung, ich habe immer gedacht, also unsere radikal-feministische Analyse ist, wir leben in einem Patriarchat. Dieses Geschlechterverhältnis ist, wie übrigens auch, ich bin Soziologin, ich kann nicht anders, Pierre Bourdieu sagt, das entscheidende Element, was unsere Gesellschaft strukturiert. Also es gibt keinen krasseren Unterdrückungsmechanismus eigentlich. Also das ist ein Herrschaftsverhältnis, was alle Ebenen durchdringt. Das war sein Schlusswerk, seine Analyse. Ne?
Das merke ich auch, dass ich unterdrückt bin.
Und alle anderen Unterdrückungsmechanismen, siehe Gerda Lörner, die Entstehung des Patriarchats, wie Rassismus, Klassismus, Kapitalismus, was auch immer, entstehen aus dem Patriarchat. Das ist unsere Sichtweise. Die kann man teilen, kann man sagen, teile ich nicht, habe eine andere Position, finde ich okay. So, wir haben einen Grund, warum wir das so sehen. Und ich habe immer gedacht, der liberale bzw. Queerfeminismus sieht es so, es gibt verschiedene Unterdrückungsmechanismen, Sexismus, Klassismus, Rassismus, was auch immer, Ableismus, whatever. Und das steht einfach gleichberechtigt nebeneinander. Es gibt keine Hierarchie. Das habe ich immer gedacht. Und in dieser Veranstaltung ist mir klar geworden, und das hat mir so vieles der Debatten der letzten Jahre erklärt, dass die eigentlich wirklich denken, Rassismus ist das der Hauptunterdrückungsmechanismus und der überlagert alles. Und deshalb darf eine weiße Frau, ist gar nicht, also eigentlich als weiße Frau, die heterosexuell ist, bin ich nicht diskriminiert. Ich darf eigentlich gar nicht meinen Mund zur Diskriminierung aufmachen, weil ich spreche aus einer privilegierten Position. Aber dass das letztendlich den Rassismus, das ist mir auch im Nachhinein nochmal klar geworden, wenn ich jetzt sage, wenn du als weiße Frau vergewaltigt wirst, das war ja so eine Aussage dieses Textes oder dieses Vortrags, wenn du als weiße Frau vergewaltigt wirst, darfst du nicht zur Polizei gehen, wenn der Mann eine dunkle Hautfarbe hatte, weil die Polizei ist rassistisch, also das erlebt er halt Rassismus und du bist schuld daran.
Das ist halt Bullshit.
Dann belegt das doch meinen Punkt.
Ja, total. Also wie gesagt, das war...
Sag doch, ich muss meine Bedürfnisse als Frau, die sexuelle Gewalt erfährt, zurückstellen, weil der schwarze Mann eigentlich wichtiger ist und dessen...
Weil der ein Problem kriegen könnte, ja.
Als meine Gewalterfahrung. Und das ist ja eigentlich auch das, was der radikale Feminismus immer herausgestellt hat. Abolitionistinnen, Prostitutionsgegnerinnen, Feministinnen der ersten Frauenbewegung haben für das allgemeine Wahlrecht der Schwarzen in den USA gekämpft. Als das Wahlrecht kam, hat der schwarze Mann das Wahlrecht bekommen, aber keine Frau, keine weiße und keine schwarze Frau. Und eigentlich belegt es doch, dass Frauen per se, per Geschlecht unterdrückter sind als Männer, egal welche Hautfarbe. Und das ist der Punkt. Und wie gesagt, wir können darüber diskutieren, ob das in allen Kontexten so stimmt. Sicherlich nicht. Es gibt Kontexte, wo es anders ist, wo ich als weiße Frau sehr viel mehr Privilegien habe wie der schwarze Mann. Aber in dem gesamtgesellschaftlichen Kontext...
Ja, klar, auf jeden Fall. Also, und es ist halt auch so ein Das war ja, das war ja auch der Ausgangspunkt, weshalb Reide und ich ja da vor zwei Wochen unsere Folge aufgenommen haben und über das Thema überhaupt gesprochen haben, weil ich finde halt diesen Gedankengang so total Quatsch und Bullshit. Also ich meine, du kannst doch das eine nicht mit dem anderen aufwiegen. Also ich meine, sexuelle Gewalt ist sexuelle Gewalt und wenn die Frau sich dafür entscheidet, zur Polizei zu gehen, sowas und den ganzen Kram dann
durchzuführen. Es war ja aber keine konkrete Praxisanleitung.
So, nein.
Naja, es war schon, es wurde dort nachgefragt und sie hat es nochmal bestätigt. Ja, die Polizei wurde gegen Roma gegründet.
Oder ja, in Schweden haben aber auch schon Frauen tatsächlich Männer nicht angezeigt, aus der Begründung heraus.
Ja, klar. Ja, natürlich, das gibt's ja so. Und ich meine, wie gesagt,
Ein Linksjugendmitglied, die auf dem Spielplatz vergewaltigt wurde oder sexuell belästigt wurde, die hat es nicht angezeigt, weil es ein nach ihrer Meinung Geflüchteter war vom Aussehen.
Aber zum Thema Unterdrückung möchte ich was sagen. Ich unterdrücke jetzt schon seit 10 Minuten massiv meinen Harndrang. Und wenn diese Couch nicht...
Dieses Leder, die ist abwaschbar, ist kein Problem.
Ah!
Nee, ich möchte nur vielleicht noch...
Ja, aber kurz. Ja,
nee, cool. Wir können noch hier... Ich wollte nur noch anschließen. Das ist halt so, auch so, keine Ahnung... Oftmals so, dass das Gefühl, Oder was ich auch früher manchmal hatte, wenn irgendwelche Batik-Tücher tragende Linke dann irgendwie ankam und Marginalisierte automatisch so auf den Heiligenstuhl irgendwie gesetzt haben, so habe ich auch neulich irgendwo was gelesen, so, naja, man sollte ja mit den grauen Wölfen die jetzt nicht als Faschisten bezeichnen, weil die ja selber hier in Deutschland Rassismus irgendwie erfahren, wo ich dann denke so,
du setzt ja unterschiedliche moralische
Maßstäbe. Also ich meine, also ein Faschist ist für mich ein Faschist, scheißegal, welche Hautfarbe er oder sie hat. Also es ist doch, also wie gesagt, man kann doch das eine mit dem anderen nicht, also wenn jemand Scheiße baut, baut er halt Scheiße sowas, ja. Und soll dementsprechend auch behandelt
also
werden oder so.
Also ich finde halt auch so interessant, ne, Hengame kommt ja aus dem Iran ursprünglich und im Iran gibt es eine...
Moment, die ist in Deutschland geboren.
Ja, ihre Wurzeln, wie auch immer man das sagen darf, liegen im Iran. Und das fand ich halt so interessant auch, weil, also für sie ist ja zum Beispiel, man darf ja auch Kopftuch und so weiter nicht kritisieren und ich würde auch nicht pauschal sagen... Also klar ist es ein Unterdrückungsinstrument, das Kopftuch, ganz klar, ne? Aber eine Frau mit Kopftuch, also ich finde, da müssen wir jetzt auch wieder voll abweichen. Sheila Jeffries hat es sehr gut gesagt. Das westliche Pendant zum Kopftuch ist das Make-up. Eine Frau in der westlichen Welt geht nicht ohne Make-up raus, das ist ihr Schleier sozusagen, ne? Also deswegen würde ich das als kulturrelativistisch bezeichnen, wenn man nur das Kopftuch kritisiert, aber nicht die westliche Welt. Aber okay, das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Aber worum es mir halt geht, ist, wenn man immer nur sagt, alle Feministinnen, die das Kopftuch kritisieren, sind Rassistinnen, aber gleichzeitig unterschlägt, dass im Iran es eine riesengroße Bewegung von Frauen gibt, die das Kopftuch gerne ablegen würden und es nicht können. Und ich habe dann einem iranischen Freund von mir, der in Norwegen lebt, dort gerade sein Asyl bewilligt bekommen hat, habe ich erzählt von dieser Veranstaltung. Weil ihn, also er hat auch ein Buch geschrieben und hat in seinem Buch auch sehr viel über die Frauenbewegung im Iran geschrieben und so. Und ich habe gesagt, ich war gerade auf dieser Veranstaltung und das wurde dort gesagt. Und da hat er gesagt, also wirklich, wenn du mir von diesen Debatten erzählst, das ist so First World Problems. Geht mal in den Iran mit der Diktatur, die wir dort haben. Er hat ein Buch geschrieben gegen den Islam, ne? Bisschen Werbung kann man ja auch machen, ne? Also sein Buch heißt halt Islam is ruined my Iran. Und er sagt halt irgendwie, das kann doch nicht sein, dass ihr über also solche Pseudodebatten führt, während wir um unser Leben fürchten, während ich hier in Norwegen sitze und mein Asyl bange, ob ich das bekomme oder nicht. Und wenn ich zurückgeschickt werde, dann werde ich umgebracht. Ja. Und das sind eure Debatten, die ihr dort führt, habt ihr nichts Besseres zu tun?
Das ist ja das, was ich eben meinte. Wir leben hier in Deutschland, wir haben ein gesetzlich verankertes drittes Geschlecht. Natürlich muss das alles erkämpft werden, aber kommt mal klar, Leute. So, und jetzt gehen wir pissen, so. Gemeinschaftlich.
Gut, und wir hören jetzt Musik, ja, von den Skinny Millionaires, das Lied. Eat the Young, okay, schön für die alten weißen, von den alten weißen Männern, hahaha. Ha, ha. I've been trying for a long time to get over it. Das waren die Skinny Millionaires.
Die Skinny Teens.
Mit
Eat the Young.
Eat the Young, genau.
Eat the Rich.
Was ja ganz gut ist, da wir ja hier als alte Menschen sozusagen
Ageism betreiben heute.
Ich weiß nicht, sind wir eigentlich schon jetzt über dem Durchschnittsalter in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe keine Ahnung. Nee,
55,
aber,
das sind wir noch nicht. Aber Hängame.
Ich bin auf jeden Fall über 40 und
Hängame.
Keine Ahnung, wie alt du
bist.
Ich bin
aber noch unter. Ich werde 38 im September.
Hängame. Ich muss dir noch was sagen, Hängame. Also ich meine jetzt wirklich Hängame, nicht dich, Manuela. So nüchtern bin ich noch. Du bist ja eigentlich ein freches Früchtchen, ja? Und ich weiß ja, dass da natürlich auch eine Agenda hintersteht, was du da machst. Du bist ja nicht so ganz dumm. Das hab selbst ich gerafft, ja? Sei doch einfach mal cool und komm in unseren Podcast, weil das ist immerhin der politisch korrekteste Podcast Deutschlands und der heiße Scheiß für coole Leute. Und vielleicht kriegen wir dann ja auch noch was hin zusammen. Autonomes Frauenreferat, ihr seid erstmal durch bei mir, ja? Ihr müsst erstmal euch bei der Manu entschuldigen, dann ist alles wieder gut, aber Hängame ist herzlich eingeladen. So, und jetzt kommen wir zu Philipp Schlaffer.
Aber, ne, man muss auch dazu erwähnen, dass es auch Pfeffi gibt.
Es gibt Pfeffi. Willst du das jetzt entschuldigen? Keine Entschuldigung, nie entschuldigen für was man gesagt hat.
Nicht entschuldigen.
Nee, man kann ja mal den Pfeffi zwischen.
Ach so, Werbung für Hängame. Hängame.
Ja,
Hängame ist
also der
Podcast,
ja, wir
also
sind ja
genau,
auch der Politox-Podcast.
Genau, wir sind auch der Pfeffi-Podcast. Also jetzt ist noch ein Drittel in der Flasche.
Und Hängame, ich weiß doch.
Wurden schon von, ich weiß nicht von wem, aber die wurden getrunken.
Und Hängame, ich weiß doch, dass du im Berghain heimlich immer, du verstehst schon, ne? Ja.
Pfeffi?
Also,
nee.
Übrigens Musik, ne? Ich fand's total cool, dass ihr beim letzten Mal vom Rabo das gespielt habt. Weil
ja.
Der Rabo, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der war ja mein Arbeitskollege.
Ah, okay. Ja, ich hab mit dem, also
schön, dass
Rabo
so schön. Thanks for shitting on my point, Mann.
Guter
so.
Freund wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber auf jeden Fall ein sehr sehr guter Kumpel, Bekannter, mit dem ich sogar auch schon mal ganz kurz Musik gemacht habe.
Oh, heirate doch.
Ja, nee, wir haben mal in so einer Clash Coverband für
Gott.
Einen Auftritt zusammen irgendwie gespielt und einmal für ein.
Die war unheimlich erfolgreich.
Was niemals zustande kam. Nee, natürlich war es nicht erfolgreich so.
Ja.
Weil
ich
kann halt.
Ich kann ja immer mal Motorkopf sehen, weil ich find's ja voll geil, ne? Aber die spielen ja leider immer nur an Fasnacht und ich bin ja keine Fasnacht.
Ja, die haben auch schon öfters gespielt.
Ihr könnt ja
aber man kann an Fasnacht kann man zumindest.
Fasnacht
Hafeneck. Kann man ins Hafeneck gehen, wenn die Bands dann vorbei sind. Wobei, ja.
Ihr könnt doch
ja,
zusammen auf ein Crackers-Konzert gehen, wenn ihr jetzt euch jetzt ein bisschen weitermacht.
Ja, Crackers sind schon scheiße
so.
Und Motorkorb ist schon ganz gut.
Ja, ja. Ich nehme demnächst bei der Manuela Schlagzeugunterricht. Und so, jetzt kommen wir mal zu Philipp Schlaffer.
Hey, aber übrigens Schlagzeug, ich habe meinen ersten Drumtrack geschrieben, ne?
Ja.
Vor 2 Wochen.
Schön, ich spiele jetzt seit 27 Jahren in der Punkband und weiß überhaupt nicht, was das ist. Also.
du hast sicherlich schon mal einen Drumtrack geschrieben. Oh, guck mal, ich bin auch schon voll betrunken.
Ja, habe ich.
Der Reidi spielt einfach immer nur Ufter.
Nee, stimmt gar nicht. Den Ufter, den beherrsche ich gar nicht so gut, weil mein riesiger Pectoralis und mein Bizeps hemmen sich. Ich müsste dann mit einer Closed Hi-Hat auf der rechten Seite spielen.
Ufter ist das Einzige, was ich auf dem Schlagzeug kann, aber ich kann selbst dort den Takt nicht halten. Deshalb bin ich total...
aber du kannst deine Spucke auffangen.
Ja, das kann ich, ja. So,
das hat die Amy auch schon sehr gut drauf.
Deshalb bin ich auch der Sänger, weil das ist das Einzige, was ich
weil
auch
du halt
nicht kann, aber was ich am besten nicht kann. So, ja.
Philipp Schlaffer jetzt zum dritten Mal, übrigens ein Patreon-Abonnent von uns und bei uns sehr beliebter Podcast-Gast gewesen, auch mit seinem zweiten, auch wenn wir ihn da ein bisschen härter rangenommen haben. Ich war ja indoktriniert von der Manu, ich habe heute trotzdem eine reingekriegt. So, aber du hast ja mit großer Aufmerksamkeit die 2 Podcasts mit Philipp Schlaffer gehört und hast dazu noch einiges zu sagen. Und Manuela, das ist jetzt deine Chance.
Meine Chance, okay. Nee, also ich mache euch da auch gar keinen Vorwurf, ne? Das Ding ist halt, was ich halt immer merke, als jemand, die sich seit vielen Jahren mit Prostitution beschäftigt, also wirklich null Vorwurf an euch beide. Ich finde, ihr geht, also...
Falk, gieß nochmal ein.
Ihr geht an dieses Thema sehr sensibel ran und sehr durchdacht. Ihr lasst euch das durch den Kopf gehen. Reidi, bei dir habe ich auch gemerkt, du hast sehr viel von mir quasi wiedergegeben und so, ne? Das Ding ist nur, man merkt diese kognitive Dissonanz. Dieses, wie normalisiert das für uns alles? Und gerade bei ihm hat man das, finde ich, total gemerkt. Auf der einen Seite sagt er, ja, er weiß, die Frauen gehen alle als gebrochene Menschen daraus. Also er ist ja sehr ehrlich darüber, ne? Er sagt ja, ja, ist eigentlich nicht mein Ding. Ich habe ja nur Wohnungen vermietet. Ich habe ja nur die Miete kassiert quasi. Und ich bin auch kein Sozialarbeiter. Was, ich weiß nicht, ob das ein Wortwahl war, sicherlich nicht. Aber
ja, aber sinngemäß schon, ja.
Ne? Wenn man sich aber mit den Frauen mal hinsetzt und deren Lebensgeschichte hört, dann stimmt es ja alles. Ne? Also Missbrauchserfahrungen. Deine Hand ist völlig... Pfeffi steht ganz woanders.
Ja, toll. Cheers.
Cheers.
Ich schläge jetzt los, Leute. Philipp, der ist für dich.
Also, es liegt alles da. Und ich sitze dann halt, also, ne, du merkst es, eigentlich reflektiert er das.
Ja.
Aber die Normalisierung in unserer Gesellschaft, auch noch nicht mal ein Vorwurf, also doch, natürlich ein Vorwurf an ihr, er hat profitiert aus der Prostitution anderer. Natürlich finde ich das ethisch verwerflich, aber das ist ja die Normalisierung unserer Gesellschaft, die sagt, naja, ich bin doch nur ein Vermieter. Das hat er ja wortwörtlich gesagt. Ne? Ich bin ja nur ein Vermieter, ich habe doch nur die Miete kassiert. Und allein das zu reduzieren auf, naja, ich habe keine körperliche, physische Gewalt angewendet, deswegen war das keine Zwangsprostitution, wenn er gleichzeitig sagt, naja, also wenn die 350 Euro für die halbe Woche Miete nicht da waren, in Klammern, wie viele Freier bedeutet 350 Euro erstmal ranschaffen, dann wurden die Frauen sofort vor die Tür gesetzt. Und dann habt ihr gesagt, irgendwie so, ja, das ist alles. Ja, die Frauen wurden nicht verprügelt. Aber was bedeutet es für die Frau, die in dieser Wohnung sitzt, weiß, ich starte diese Woche mit 700 Euro Schulden. Und diese 700 Euro gehen an einen, der eine Frau gekauft hat. Also allein diese Absurdität, ich habe eine Frau.
Ja, aber er hat ihr Jan Gefallen getan damit.
Ja, weil sie es wollte, ja. Aus welchen Gründen wollte sie es, bla 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 bla. Wie funktioniert dieser Markt, ne? Also da ist ja null Analyse irgendwie da. Aber allein die Tatsache, irgendwie sich vor Augen zu führen, eigentlich tut er nichts, außer eine Wohnung zu
vermieten
für 700 Euro Mietwucher die Woche. Und davon kauft er sich dann ein Auto und dann sagt er gleichzeitig, das war im ersten Podcast, glaube ich, naja, also man darf jetzt nicht sagen, dass man da so viel Geld verdient, weil ich kann ja nicht mit einem VW Golf vorfahren, also muss ich ein tolles Auto kaufen, also ist das Geld ja auch wieder weg. Aber diese Frage direkt im Hinterkopf, wie viele Freier musste diese Frau machen, damit er sich dieses teure Auto kaufen kann? Das zeigt doch, wie abgestumpft wir als Gesellschaft sind. Und wie gesagt, ich würde gar nicht jetzt sagen, oh mein Gott, wieso habt ihr nicht dann mehr nachgehakt oder wieso seht ihr das nicht?
Ich möchte jetzt schon ein bisschen von dir, mein Masochismus bedingt jetzt schon, dass du ein bisschen kritisierst.
Also es ist halt wirklich so eine Abgestumpftheit. Also in anderen Ländern würden die das hören und würden sagen, es ist meine Erfahrung mit den Vorträgen, die ich in anderen Ländern mache. Hallo, habt ihr es noch alle?
Welche anderen Länder meinst du? Du meinst skandinavisch?
Ich meine Skandinavien, aber ich meine auch andere Länder. Also es ist wirklich so, dieselben Dinge, die ich im Ausland erzähle. In Spanien war ich zum Beispiel auch. Die Leute sitzen da und heulen und sagen, können wir mal eine Pause machen. Dabei bin ich schon wirklich vorsichtig und belaste die Leute nicht mit den krassesten Sachen. Ich versuche ja schon, irgendwie das erträglich zu machen. Die gleichen Sachen, die ich in Deutschland auf Vorträgen sage, dann sagen die Leute, ja, finden wir schrecklich, man sieht schon die Betroffenheit, aber es ist nicht dieselbe. Und das zeigt mir halt, ne, auch dieses von ihm halt zu sagen, ja klar, aber ich habe ja keine Frau verprügelt, also ist das alles nicht so schlimm und die wollte es ja irgendwie auch und die wollte ja von mir gekauft werden. Aber nein, die, also ich höre, ich sitz davor.
Und was ist der Unterschied bitte zu Strichern? Warum reden wir immer nur von Frauen? Warum reden wir da nicht auch von Männern?
Na, wir reden schon auch davon. Also es ist ein Markt. Also wenn du meine Texte
liest. Nee, die schließt die ja nicht. Ich rede ja lieber mit dir.
Dann wirst du auch sehen, dass es auch ein Thema ist. Aber natürlich, unsere Perspektive ist ja eine andere. Wir reden davon, dass wir nicht so sehr über die Freiwilligkeit, vermeintliche Freiwilligkeit, Nicht-Freiwilligkeit der Frauen reden müssen, sondern dreh die Perspektive rum, lass uns über die Freier reden, welche Wahl die haben. Und natürlich sind diejenigen, die Männer kaufen, sind auch weitestgehend Männer. Und wenn wir das dann mal in unserem Kopf bekommen, dann verstehen wir vielleicht, dass Prostitution einfach ein Machtverhältnis ist. Und wir wissen auch von homosexuellen Beziehungen, dass es immer darum geht, eine Person zu verweiblichen. Also ich will nicht das verallgemeinern,
ja.
Ne? Aber da
will ich gerade was sagen. Ich war am Samstagabend, war ich beim Falk, seinem Verehrer, auf einem Grillfest, ja. Falk, du weißt, ja,
weiß, ja.
Ein Patient von mir, schwerst homosexuell, ja, Ja, Leute, schreibt schon mal den Shitstorm. Reidisaurus@icloud.com. Da waren wir am Samstagabend und da haben wir da zum Beispiel drüber geredet, über diese Queerfeminismus-Sache. Und auch, ich habe dich natürlich wieder lobend erwähnt, weil du bist ja sozusagen meine Bibel. Ja, immer wieder. Störenfrieders ist meine Bibel und du bist der Apostel. Und da bin ich ja angefaucht worden. Heiliges Kanonenrohr. Also mit der Prostitution. Ja, mit dem skandinavischen Modell und so. Und zwar von seinem Mann. Ja, dass das ja völlig absurd wäre und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so, jetzt lege ich mich mal weit aus dem Fenster raus. Du darfst halt auch nicht dieselben Maßstäbe, die du für vielleicht auch, oh, jetzt geht's rund, Transmänner oder so, ja, die vielleicht aus einer anderen Motivation raus das machen oder auch manche homosexuellen Männer, die das aus irgendeiner Motivation, es sind halt alles Männer, es sind keine Frauen. Ja, vielleicht kannst du das, was deine Frau, was bei Frauen da passiert, vielleicht auch gar nicht nachempfinden. Oh, da habe ich aber richtig Dresche für gekriegt, ja. So, jetzt helf mir mal.
Na, ich weiß nicht, ich glaube, Prostitution ist für alle Beteiligten schlimm, ob das jetzt ein Roma-Mann ist, der auch aus
Bitteschön.
Der auch aus, achso, wir müssen erst Pfeffi trinken.
Moment. Ich bin schon fertig. Jetzt, Leute, jetzt geht rund hier. Eine neue Runde.
Also, wir machen ja den Unterschied nicht. Also, zum Beispiel, das nordische Modell ist ja geschlechtsneutral, ne? Also,
Achso, zum Beispiel, das wusste ich gar nicht.
Nee, es ist doch egal, wer. Also, diejenigen, die anbieten, sind entkriminalisiert. Diejenigen, die es kaufen, die Zuhälter, wie auch immer, sind kriminalisiert. Das ist völlig egal, wer die Freier sind. Und es ist völlig egal, wer die prostituierten Personen sind. Und, wir wissen, dass das ein wachsender Markt ist, Männer, die prostituiert werden. Aber wir wissen auch, also ich kann das nur empfehlen, geht auf YouTube, schaut euch diese Doku an von Rosa von Braunhain, die heißt Die Jungs vom Bahnhof Zoo. Und dann seht ihr, das sind hauptsächlich Jungs, die im Heim aufgewachsen sind, die auch sexuelle Gewalterfahrung haben. Und das sind Roma-Männer, die ethnische Diskriminierung erfahren haben. Und was ist, also natürlich ist nochmal ein Unterschied, ob du als Mann prostituiert wirst oder als Frau diskriminiert wirst, aber ich finde, der Freier muss genauso bestraft werden, egal ob das ein Mann
ist. Was ist der Unterschied? Weil hinhalten musst du halt schon, ne?
Ja,
also Pipi-Männer in den Mund nehmen und Popo hinhalten?
Naja, also für Frauen gibt es halt eigentlich nur diese Möglichkeit, in der Prostitution ausgebeutet zu werden. Bei den Männern ist es halt so, die stehen morgens am sogenannten Arbeiterstrich und entweder kriegen sie einen Job auf der Baustelle und wenn nicht, dann geht's halt auf den sexuellen Strich sozusagen. Bei Frauen ist es so die Reduktion auf diese Tätigkeit, ne? Also du kannst halt nur irgendwie zur Verfügung stehen für sexuelle
oder Kellnerin in einem McDonald's sein oder so.
Ja, aber das erreicht eine Analphabetin trotzdem meistens nicht. Die Also du musst
ja, aber ein Mann doch auch nicht, der Analphabet ist.
Du musst dir das
ja. Naja, der Unterschied zu McDonald's jetzt irgendwie Burger braten oder Burger zu verkaufen, ist natürlich, dass du vermutlich trotz alledem in der Prostitution mehr Geld verdienst als jetzt bei McDonald's, wo du halt nur für den Mindestlohn arbeitest.
Ich habe
eben jetzt mal so als der sich wirklich
halt
nicht
auch
im Thema drinne ist,
also
würde ich einfach mal
halt
vermuten so.
Also ich finde es zum Beispiel ganz, ganz toll, dass aus vielen linken Strömungen inzwischen mehr Prostitutionskritik kommt als vor 5 Jahren. Aber die Reduktion ist immer auf die ökonomische Perspektive. Wir reden hier von Osteuropäerinnen, die nicht diskriminiert sind und die halt wenig Geld haben und deshalb müssen sie sich prostituieren. Das ist natürlich ein begünstigender Faktor für Prostitution. Aber wenn wir uns die Studien angucken, ich bin Soziologin, mich interessiert es, dann ist auch dort der Zusammenhang klar, es sind nicht alle armen Personen aus Osteuropa, sondern es sind wiederum die aus dysfunktionalen Familien. Das sind diejenigen, die Gewalt in der Kindheit erlebt haben, die sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlebt haben. Und ich kenne keine Studien zu Männern, die das Gleiche belegen. Also bei Frauen in der Prostitution ist es halt wirklich immer dieses Bootcamp für Prostitution.
Ich wollte das gerade sagen, Mann.
Ja, das fand ich auch total toll, dass du das beim letzten Mal gemacht
hast. Ja, du machst halt die Sätze so, dass auch Menschen mit einem kognitiven Defizit wie ich das auch bringen können. War das übrigens gerade ein bisschen ADHS-mäßig, mein Clownsgehabe gerade hier? Bestimmt schon, ne? Ja,
alles gut.
Ich geb dir da ja total recht, Manu. Und natürlich auch beim Philipp Schlaffer, ich finde das ja, also du hast dem ja Vorschusslorbeeren gegeben, die ich dem ja gar nicht gegeben hätte. Also klar, ich habe in der ersten Folge mit dem abgekumpelt, ich war aber auch schon 3 Tage wach.
Ja, da hast du ordentlich von mir kassiert.
Ne? Ja, genau. Da, ja, aber Manu, von dir, das ist ja hieb- und stichfest, was du sagst. Verstehst du? Da kann ich ja mit leben. Da, das ist ja der beste Beweis, dass der Reidi auch mit sachlicher Kritik umgehen kann. Ja, du hast ja nicht gesagt, Reidi, du bist scheiße, deswegen, ja. Und ich habe das ja mehrfach vorgeworfen bekommen, dass ich mit dem abgekumpelt habe. Okay, ich kumpel immer noch mit ihm ab. Aber das Ding ist halt, ich glaube halt einfach, dass diesen Grad der Bewusstwerdung, den du da hast, aufgrund deines Hintergrunds, ich glaube, er hat sich in diese Perspektive der Frau nie rein... Ne? Ich glaube, der Philipp Schlaffer ist ein Mensch, dem sehr viel um monetäre Interessen geht, auch heute noch. Ja, er will es halt zu was bringen. Und ihm war halt lange Zeit egal der Weg, den er dabei geht. Und ich finde es halt für ihn schon eine erstaunliche Entwicklung, dass er halt jetzt einen guten Weg geht. Wenn er damit Geld verdient und dann noch ein paar Leuten hilft, okay. Fair enough.
Also ich bin auch die Letzte, die euch dafür kritisiert, dass ihr mit ihm redet. Ne? Ich habe natürlich trotzdem meine Kritik.
Ja, sollst du ja auch.
Nee, also wie gesagt, nur dadurch,
deswegen sitzt
also
du hier.
Wir machen uns das ja auch nicht zu eigen, alles, was er gesagt hat. Also
klar, und ich meine, es ist ja auch gut, wenn jemand so einen Weg geht. Also ich glaube, ich erwähne das jetzt das erste Mal, aber ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte mitbekommen habt von diesem Linksjugendcamp in Nordhessen, wo ein Mädel der Linksjugend fast totgeschlagen wurde von einem Neonazi, gegen den ich kurz vorher eine Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt hatte.
Nee, habe ich leider nicht mitbekommen.
Also Philipp Schnipkowald hieß der.
Ah, den kenne ich.
Der hatte auf dem Linksjugendcamp in Nordhessen hat er halt ein Mädel fast, also im Zelt fast totgeschlagen, ne? Und irgendwann habe ich mich voll erschreckt, weil ihr wisst, ich bin viele, viele Jahre antifaschistisch aktiv. Und dann habe ich irgendwas zur Prostitution gepostet und er hat auf einen öffentlichen Post reagiert und hat es geliked. Und hat da irgendwie so einen Kommentar drunter geschrieben. Und ich so, ja, ist ja ganz toll, aber trotzdem möchte ich mit deiner Vergangenheit nicht irgendwie... Also es gibt da immer so, also er sagt, er hat sich losgelöst von der rechten Szene und es gibt Leute, die das bezweifeln, wie auch immer. Und ich... Mein Reflex war, bitte, ich will von dir keinen Applaus oder keinen Beifall haben. Also so jemand, der fast ein Mädel umgebracht hat, tut mir leid, ne? Und dann denke ich mir aber auch wiederum so im Nachhinein, war das überhaupt richtig? War das?
Können also, Menschen sich, gestehst du Menschen nicht zu, dass sie sich ändern können?
Genau, und also ich meine, er sagt halt, also oder ne, auch immer dieses Ding, es gibt die Leute, die aus den richtigen Motiven gegen Prostitution sind und die Leute, die aus den falschen Motiven gegen Prostitution sind. Ja, ich habe meine Unterschiede, ich habe meine Probleme mit christlichen Gruppierungen oder so, ne? Aber trotzdem, wenn ich diese Leute persönlich treffe, dann merke ich, da ist Empathie für die Frauen in der Prostitution. Das ist nicht nur so ein moralisches Ding. Und da versuche ich mich halt immer zu hinterfragen und zu sagen, ja, wenn jemand in seinem Leben einen falschen Weg einschlägt, welche Möglichkeit gebe ich ihm, wieder irgendwie auf den richtigen zu kommen? Und deshalb finde ich das auch gut, dass er diese Gespräche macht. Ich sehe halt bei ihm, dass er sehr viel reflektiert, was seine Neonazi-Vergangenheit angeht. Sehr wenig, was sein... Also ich glaube, das Bewusstsein ist da, aber die Verdrängung
ist... Ich glaube, er ist... Ja, genau. Ich glaube, es ist auch was, um damit leben zu können.
Ja. Also ich meine, du musst dich halt fragen, ne, wenn du halt so viele Jahre von der Prostitution einer Frau gelebt hast, wie du das vor dir rechtfertigst.
Genau. Und was ich halt bei ihm auch merke, das habe ich durch unseren letzten Podcast gemerkt, jetzt kann man natürlich sagen, ja, er hat dann bei uns... die Beichte abgelegt, ne, oder hat sich geläutert gegeben, also jetzt auch im, also wir haben ja mehr dieses Antifa-Thema halt auf dem Schirm oder seine Rechtsvergangenheit. Und ich hatte ja zum Beispiel das gesagt mit der Polizei, ne, Falk, du erinnerst dich, ja? Und mir ist aufgefallen in seinen jetzigen Videos, also die jetzt danach kommen, dass er da nicht mehr so pauschal urteilt, ja, dass er jetzt also immer, also wo ich halt auch schon so merke, er ist noch in so einem Prozess. Ja, er hört dann was und es ist halt auch wichtig, dass man ihm das sagt. Ja, er ist ja auch überhaupt nicht böse, Falk, du hast das ja mitbekommen. Oder jeder, der es gehört hat, hat es halt auch gehört. Er ist ja nicht böse, er wird ja nicht patzig, ja, wie die Hengame oder das autonome Frau. Ne? Okay, jetzt ist eine Gleichsetzung. Okay. sorry dafür, ich bin ein bisschen betrunken. Aber, ja, aber ich bin auch nicht so geübt wie ihr. Ne? Also, ihr seid ja beide Alkoholiker. Ich bin ja nur
Naja, also man muss ja, also wie gesagt, also ich finde es total super, wie sich Philipp da jetzt aus diesem ganzen Mist rausgelöst hat und jetzt seinen seinen neuen, seinen eigenen Weg geht.
Das ist mehr als versucht, viele andere Aussteiger.
Und versucht halt, diese ganzen Fehler, die er vorher gemacht hat, jetzt zu vermeiden und...
Und dass er das monetarisieren will, ist auch
dass
okay.
Dass da dass wir aus unserer Sicht da vielleicht nicht alles ganz geil finden, wie er da heute auch einiges macht, okay, so, aber grundsätzlich muss ich sagen, ja, also da ist schon eine Reflexion da und ich nehme ihm das auch komplett ab. Und ich nehme ihm auch das komplett ab, dass er das mit so einer Zuhälterei heute scheiße findet und hoffentlich vermutlich
also, vor allen Dingen
niemals mehr dort wieder zurückfallen würde, wenn das jetzt nicht so weiterläuft,
also
wie es ist.
Also
gerade
in dem Thema weiß ich es nicht, ne? So, also weil das einfach so normalisiert ist und er sich wirklich nur als Vermieter sieht.
Das machen die aber alle, ne?
Machen die alle, klar. Ja. Also ich meine, das haben wir in Wiesbaden, also ne, das ist ja das Ding, wir hatten hier in Wiesbaden 70 Terminwohnungen, jetzt nach dem Prostituiertenschutzgesetz, wo die Vermieter sich als Prostitutionsstättenbetreiber outen müssen. Da wollen es halt viele auch nicht mehr. Ne?
Boah, muss ich mal in meiner alten Wohnung gucken, ob da jetzt immer
die
noch
Lilien Girls.
Die Hausverwaltung Waldherr dran steht. Oder
wo waren das? Oranienstraße?
Das Sperrgebiet, das wäre damals schon nicht illegal gewesen. Das
Oranienstraße?
Oranienstraße,
ja.
Lilien Girls, ich kenne mich da aus.
Okay.
Die sind da nicht mehr. Ich glaube, die sind jetzt auch in Petersweg umgezogen.
Ah, okay. Nee, die waren an der Bierlestraße. Okay, egal.
Ist doch Petersweg.
Ja, so fast, ja. Ich bin ein bisschen genauer, ich bin Mainz-Kastell.
So.
Petersweg, da gibt's auch ein Apartmentwohnung, aber an der Bierlestraße 1A, da kenne ich mich aus, weil ich da ja mal Hausbesuche gemacht habe.
Jetzt kommt's raus.
Nee, das war echt. Es war wirklich so. Ich habe die Mädels kennengelernt. Auch die Chefin damals. Ja, genau, das ist aber ein Laden, hast du recht. Also in Mainz waren die Lollipop Girls in Mainz,
ja,
Kastell und Lilien Girls in Wiesbaden.
Genau.
Ja, genau.
Und zwei in Mainz noch.
Ja.
So, und worauf wollen wir jetzt hinaus?
Wir wollen jetzt darauf hinaus, dass die Manuela jetzt, also ich möchte noch eine Sache sagen. Dazu. Kann man noch Pfeffi?
Nee, du hast alles leer getrunken.
Ich möchte nur noch eine Sache dazu sagen. Also, dass der Philipp das monetarisiert, da hat er ja auch ganz klar zu Stellung bezogen. Das finde ich auch okay. Ich bleib da immer noch bei, wenn andere Leute, in der Punk-Szene oder in der linken Szene, in der ich mich bewege, völlig akzeptiert sind, die nie was gesagt haben. Wenn die akzeptiert werden, dann finde ich halt, dass man Philipp Schlaffer trotzdem, ne, also du hast das ja selber gesagt, du warst ja viel gutmütiger als wir.
Ja, ich habe da eine Chance gesehen, ne? Ich habe gesehen, so, der eigentlich romantisiert er es nicht. Er versteht es nur nicht.
Er macht sich ja auch selber ständig zum Heini. Er sagt ja, was war ich für ein Heini? Ja?
Er versteht halt nicht, was er da gemacht hat. Und wie gesagt, ich sozialisiert in einer Gesellschaft, wo jahrhundertelange legale Prostitution stattgefunden hat. Klar mache ich ihm Vorwurf, dass er daraus profitiert hat, aber diese gesellschaftliche Haltung, das ist halt das, womit wir aufwachsen.
So, jetzt hau ich schon mal richtig einen raus. Das ist ja ungefähr so wie Adolf Eichmann, der halt auch nur die Züge bestellt hat, ne?
Nee, ich sag das nicht. Ich sag eigentlich, wenn ich mir anschaue, was er gemacht hat, gehört er ins Gefängnis. Aber unsere Gesetze.
Ja,
er war ja im Gefängnis. Aber für eine Cannabis. Ja.
Genau. Also für diese Geschichte, ne? Eine Frau zu kaufen aus der.
Naja, gut, ich meine.
Das sieht
letztendlich beruft er sich ja darauf, wie gesagt, er hat die Frau nicht dazu zu gezwungen, so. Die Frauen waren freiwillig in seinen Wohnungen, klar, er hat durch den durch den monetären Faktor, klar, hat er natürlich schon einen gewissen oder hat er Druck aufgebaut, keine Frage so. Ja, aber ich meine, darauf beruft er sich und ich meine, ja, so kann man es halt auch sehen, sowas, ja. Wenn man
in
jetzt,
unserer Gesellschaft,
wenn man
ja,
jetzt halt nicht tiefer drin ist, so ja. Und ja. Also wie gesagt, also ich möchte so in keinster Fall irgendwie Prostitution oder geil finden oder sowas. So.
Ja. Sich nicht.
Manu, ich glaube, wir gehen demnächst mal zusammen in Puff.
Was
machen wir dann? Keine Ahnung. Aber du kannst da vielleicht.
Ich bin ständig eingeladen, ne? Wisst ihr das? Dass sie mich ständig Bordellbetreiber einladen, um mir zu zeigen, wie toll es dort ist?
Ja.
Das glaube ich sogar wirklich.
Das hat mir die eine.
Ja, klar.
Das
ja,
hat
klar.
mir, das und, hat mir die, ich nenne sie jetzt mal Beate damals von den Lollipop Girls. das war die Chefin damals da, die hat mir das auch erzählt. Und ich weiß aber noch, dass mir ein Mädel erzählt hat damals, die hatte halt Hämatome. Und da war ich schon blind, ich habe die gefühlt, ja. Die hat mir gesagt, ja, also das ist schon so. Ja, also sie wird zu nichts gezwungen und sie kann auch Leute ablehnen. Aber das, was du halt eben sagst, ich muss aber so und so viel hier am Tag bezahlen, ja. Und ich habe 2 Kinder in Ungarn, ja. Und sie hat mir halt auch erzählt, sie hat einen Typ gehabt, der hat sie missbraucht, geschlagen. Und irgendwann kam diese Beate und hat gesagt, du kannst auch für dich selbst, ne, wenn du schon anschaffen gehst, dann wenigstens für dich selbst. Gut, für sie war das dann so eine Art Empowerment, aber es macht es ja nicht besser. Und sie hat halt schon gesagt, die war dann so 31, hier gibt es halt auch unter den Huren, darf man Huren, eine Sexarbeiterin, ne? Streit und Dings, und es besteht halt schon Druck und hin und her. Und sie hat halt auch zu mir gesagt, sie kann das nicht mehr lange machen, ne? Sonst geht sie kaputt.
Ja, also ich meine, das ist halt so ein Ding, ob du dich mit Psychologie beschäftigen möchtest oder nicht, ne? Und es ist ja auch so. Also schauen wir uns das doch mal an. Über 90% der prostituierten Frauen in Deutschland sind aus Osteuropa, sind aus ethnischen Minderheiten. Also wenn man da schon nicht aufhorcht, dann tut's mir leid, dann fehlt da schon irgendwie was an Analyse oder so. Aber diese Situation haben wir, und dann haben wir eine Situation, dass diese Frauen aus Ländern kommen, wo sie nicht nur arm sind, sondern wo eine Mentalität herrscht. Also bei uns ist das Individuum ganz groß geschrieben, ne? Selbstverwirklichung,
ja, genau.
Ego, ne, also all das ist hier ganz, ganz groß geschrieben. Und dort heißt es, das Kollektiv geht über alles. Die wissen teilweise, die Familien, dass die Frauen kaputt gehen in der Prostitution. Teilweise wissen sie gar nicht, dass die hier in der Prostitution sind, das ist auch ein Punkt natürlich. Aber natürlich wissen die auch teilweise, ja, wir opfern diese Person für das Kollektiv. Und das ist halt im Ostblock, ist das halt dieser Kollektivismus, ne, das Individuum zählt nichts, sondern die Gemeinschaft und was weiß ich was.
Und die Familie.
Genau.
Mhm.
Und selbst wenn du 5.000 Euro im Monat verdienst und der Zuhälter dir alles wegnehmen kann und am Ende bleiben 500 Euro übrig, hast du immer noch mehr als der Durchschnittsverdienst,
ja,
in diesem Land.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann schickst du das nach Hause. Ja. So. Und dass das natürlich eine perfekte Symbiose ist, oh, ich kann 500 Euro, extrem viel Geld, ich bin voll reich, nach Hause schicken.
Und du willst ja auch nicht scheitern, da wo du jetzt hingegangen bist.
Du hast auch viel Kosten auf dich genommen, um überhaupt hierher zu kommen. Du hast dich verschuldet, mit diesen Menschenhändlern hierher gebracht zu werden. Und du kannst nicht zurückgeben, selbst wenn du sagst, das ist nichts für mich, ich gehe hier kaputt psychisch, selbst wenn du das erkennst, du kannst nicht zurückgehen, weil du hast dann Schulden, du hast alles verkauft, was du hattest, du hast alles aufgegeben, was
das
du hattest.
Wenn ich ganz kurz noch einhänge, ich habe ja erzählt, ich bin heute Abend mit dem Uber hierhin gefahren. Mhm. Ich hatte dir doch erzählt von meinem somalischen Uber-Fahrer, der über Libyen, also den richtigen Bananenschalenweg hier hingekommen ist. Und genau das hat er mir nämlich auch gesagt. Es ist jetzt nochmal eine andere Rolle, ist ein Mann, ein schwarzer Mann aus Afrika. Aber der hat halt auch gesagt, meine Familie hat viel Geld dafür ausgegeben, ja. Und ich muss jetzt erfolgreich sein hier. Ja.
Genau.
Es ist scheißegal. Ich muss Geld nach Hause schicken. Ich bin derjenige, der gegangen ist. Ja. Und das ist ja bei den Mädels halt auch oft so. Ja. Irgendwo sitzt dann in Transsilvanien eine Familie, die versorgt werden will.
Also es gab ja dann diese Statements vor vielen Jahren, 2014 war es, glaube ich, von Missy Magazine, also so liberal-feministisch, kommen wir wieder zum letzten Thema, die gesagt haben, vielleicht fühlt es sich selbstbestimmt an, für eine Roma-Frau, die in ihrer Heimat ethnisch diskriminiert ist und arm ist, in Deutschland als Sexarbeiterin zu arbeiten, und wer sind wir zu entscheiden, wo die Grenzen ihrer Menschenwürde liegen. Wo ich sage, wenn ich das höre, hört sich das für mich total rassistisch an, zu sagen, oh, Menschenwürde ist nicht mehr universell, sondern wir...
Ja, wir stufen das jetzt ab, einfach nach Ländern,
das
nach Ethnien. Nach Herkunftsland.
Ja.
So.
Das sagt ja übrigens meine afrodeutsche Frau ja ständig, die ja durch mich oder in meinem Kontext in so eine linke Blase gekommen ist, auch in so eine universitäre linke Blase. Die sagt ja heute immer, ich habe nirgendwo mehr Rassismus erlebt als bei Antirassisten.
Genau. Und also ich höre das und denke, das ist voll rassistisch. Und die denken, das ist vollkommen legitim, sowas zu sagen. Und natürlich, ich sehe das individuell, sehe ich das. Die kann 500 Euro nach Hause schicken. Das ist viel mehr als ein Lehrer in Bulgarien.
Ja, aber ich meine, das zeigt halt nur schlicht und einfach, wie
Aber das
krank,
macht ja nicht besser,
krank,
was sie macht.
Nein, das zeigt halt nur schlicht und einfach, wie wie krank, wie kaputt, wie falsch dieses System ist, in dem wir leben, sowas, ja, dass sowas überhaupt möglich ist, dass Frauen aus...
Naja gut, das gab es schon im System vor uns.
Aber dass Frauen oder Menschen aus anderen Ländern hierher kommen, um sich hier zu prostituieren, sich vergewaltigen zu lassen, um damit ihre Familie in ihrem Heimatland finanzieren zu können.
Und
sorry, also ich meine, das ist doch Bullshit, ja.
Scheiß-Autos für irgendwelche.
Ja.
Philipp Schlaffers.
Ja. Ja. Also ich meine, wenn ich das höre, höre ich das. Ne? Also dieses.
Deswegen war es uns ja auch wichtig, dass du hier jetzt nochmal bist, dass wir darüber auch nochmal reden. Ich hatte dir ja auch gesagt, ne, holt ihn bei euch in den Podcast, wir machen gerne Kontakt, wobei. Ja. Ich habe das ja. Nein, deine Argumentation brauchen wir jetzt auch gar nicht drauf. Hast du mir erklärt, ist ja okay. Also ich finde deine Position nach wie vor, also die regt mich sehr zum Denken an. Ja, ich habe dir ja auch eben off-mic erzählt, dass ich jede Woche für deine Position oder für jetzt auch meine Position immer wieder streiten muss, weil ich halt draußen im Real Shit bin, wo die Leute halt keinen Störenfrieders lesen. Ja. Apropos, du schreibst auch ein Buch, ne?
Ganz kurz noch von Störenfrieders, da wurde uns jetzt ja auch zugetragen, ihr seid gar nicht feministisch, ihr seid voll die Verschwörungstheoretiker, die da irgendwie uns was hier alles verkaufen und also was ist dann jetzt eigentlich so die wahre Intention dahinter?
Die Manu wird damit reich und finanziert skandinavische Bands.
Ja, das war jetzt nur eine
Du fährst nach Skandinavien in Urlaub. Nordische Rasse.
War auch ein Kommentar auf unsere letzte Folge, so, ja, die Störenfrieders, das sind ja gar keine Feministin, sondern.
Bei Politox so. Direkten?
Ja. Nee, bei mir auf meiner Facebook-Seite.
Ja, gut, du bist ja auch so ein Linksversifter.
Ja, ich bin.
Also, ich meine, Feminismus, jeder definiert es für sich anders. Also, es gibt inzwischen schon sehr viele Radikalfeministinnen, die sagen, will ich überhaupt diesen Terminus Feminismus überhaupt noch verwenden, wenn das irgendwie das ist, was damit verbunden wird. Aber ich sag mal so, ich bin vielseitig interessiert, ich interessiere mich auch für Geschichte, ich habe viel gelesen zur ersten Frauenbewegung in Deutschland, wohl wissend, dass das eurozentristisch ist, zu sagen, erste Frauenbewegung, zweite, dritte. Natürlich gab es Frauenbewegungen immer und überall auf der Welt, ne? Aber es ist halt total cool zu sehen, dass die Frauen, die Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland schon aktiv waren, eigentlich dieselben Positionen vertreten haben wie ich, ne? Und dann wird dann immer gesagt, ach, das waren ja alles so bürgerliche weiße Frauen und das ist ja voll privilegiert. Ich weiß nicht, ob es Ende des 19. Jahrhunderts so privilegiert war, nicht zu heiraten als Frau, um die Welt zu reisen, alleine als Frau, lesbisch zu sein als Frau. Keine Ahnung, wie man darauf kommen kann.
Ich darf mal kurz Justus Wertmüller zitieren, ja. Das mache ich jetzt einfach.
Noch
mal.
So ein verbrannter Name.
Ja, nee, an manchen Dingen hat er ja recht. Es gibt nur eine Zivilisation und die ist dezidiert westlich. Ja, und um überhaupt in die Situation zu kommen, solche Dinge zu reflektieren, zu analysieren und muss man einen gewissen Bildungsstand haben, dass man natürlich mit seinem Frauenrolle, dass da irgendwas nicht stimmt und so. Das wissen natürlich auch Frauen, wussten ja auch schon 1890 in Kamerun, ja, sicher. Aber das zu artikulieren und so, das war vielleicht auch eher möglich in England oder in Frankreich.
Nee, würde ich widersprechen.
Bam! Scheiße!
Die Rassistin widerspricht. Ich war
auf den rassistischen Einwurf von Reidi oder den rassistischen Zitat.
Nee, natürlich haben wir einen westlichen Blick und wir können den ja auch nicht verleugnen, aber ich war extrem gerührt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ich war 2005 mit meiner Uni in Syrien und habe dort ein Projektstudie gemacht. Also dieses Land hat mich bewegt, die Leute dort haben mich bewegt. Und ich habe dann irgendwann mal recherchiert zur Frauenbewegung in Syrien, die gar nicht viel anders ist als die Frauenbewegung in Deutschland, weder zeitlich noch inhaltlich. Und ich habe einen Artikel darüber geschrieben, habe extrem krass recherchieren müssen, weil ich kann kein Arabisch, ne? Also du musst halt alles irgendwie dir.
Bist wohl Rassistin, ne? Kannst kein Arabisch.
Ja, absolut, ne? Ich lerne lieber Englisch, Spanisch, Norwegisch, wie auch immer.
Ja.
Und ich habe diesen Artikel veröffentlicht auf dem Störenfrieder-Plakat. Total frustriert, weil der war extrem lang, ich gebe es zu, für einen Blog viel zu lang. Und der hatte halt meine niedrigste Aufrufquote aller Zeiten, ne? Also wenn ich so mir die Statistiken angucke, wurde kein Beitrag, glaube ich, weniger aufgerufen als dieser, für den ich so viel Zeit investiert habe, weil ich zeigen wollte, wie toll die Frauenbewegung in Zypern war. Und dann war ich beruflich auf einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag und da haben wir Migrantinnen gebeten, zur Frauenbewegung in ihrem Land was zu erzählen. Und ich habe der Frau aus Syrien zugehört und habe gemerkt, du erkennst deine eigenen Formulierungen. Hey, die rezitiert gerade deinen Text. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie großartig ist das? Du schreibst einen Text, bist dir vollkommen bewusst darum, dass du aus einer fremden Perspektive über ein Land schreibst, von dem du maximal eine Studienerfahrung von 2 Wochen hast. Und diese Frau findet diesen Text so toll, dass sie ihn fast wortwörtlich rezitiert. Ich habe es ihr nicht gesagt. Ich wäre niemals zu ihr gegangen und hätte gesagt, oh wow, ich habe erkannt, was mein Text genommen hat. Ne? Also klar konnte die auch nicht so gut Deutsch. Aber ich habe mir halt gedacht so, wow, offensichtlich hast du das getroffen. Also die Frau kann sich in diesem Text wiedererkennen und hat ihn hier irgendwie vorgebracht. Und ich fand das großartig. Und es ist wirklich so, dass wir Frauenbewegung natürlich aus unserem Fokus sehen, aus unserem Kontext, dass Frauenbewegung aber sehr viel älter und sehr viel globaler war.
Ja, ist ja, ne? Gut. Also Justus Wertmüller, fuck you. Ja, so, ich trete hier
ja,
auf.
Ja, aber das wusste man auch schon vor 20 Jahren.
Was, Justus Wertmüller, fuck you?
Nee,
so einfach.
War schon Anfang der 2000er.
Ja, das war die Hengame aber auch. Aber trotzdem ist ja auch doch, nicht alles, was die Hengame sagt.
Ich keine Ahnung, ob Hengame.
Du hast jetzt Sendepause, mein Freund. Du hast hier heute Abend so einen hohen Redeanteil. Ich bin überhaupt noch nicht zu Wort gekommen.
Ich habe überhaupt nichts gesagt.
Ja, eben, deswegen.
So, aber Manuela, du hast ein Buch
geschrieben.
Ich guck mal gerade, ob ich hier in meinen Notizen noch irgendwas
vom Justus Wertmüller hast.
Nee, Philipp irgendwas
habe. Notizen? Hast du nicht vorbereitet? Die Macker bestimmen mir hier das Tempo.
Nee, ich wollte einfach nur nichts vergessen.
Sag mal, läuft die Aufnahme?
nee. Leider
mein Mikro
vergessen.
Hat wahrscheinlich wieder ultra den Hänger oder so. Also, man hört mich überhaupt nicht.
Was ich wirklich positiv fand, war, dass er ganz klar definiert hat, wie er dieses Frauenbild in der rechten Szene ist. Ne? Also das hat, selbst wenn er nicht versteht, warum Ausdrücke wie Liebesbiene und Perle irgendwie...
Hat er das gesagt? Liebesbiene? Er hat nur Perle gesagt. Arbeitsbiene.
Ja, aber ich muss ja eigentlich sagen, Perle wird schon in Norddeutschland öfters gesagt.
Ja,
sowas,
aber das war halt
und im Ruhrpott.
So. Das netteste Wort, was, aber, ne, er hat halt Arbeitsbiene, das ist halt extrem euphemistisch für Prostitution, ne, aber egal. Aber weil du sagst Vorschusslorbeeren, er hat ja wirklich Dinge ganz klar benannt. Und klar, er hat irgendwie nicht so, das war so ein bisschen meine Hoffnung zu sagen, also ich habe mich ja sehr damit befasst, wie sehr die Nazi-Szene verstrickt ist ins Rotlichtmilieu und wie sehr eigentlich Linke, die Prostitution verteidigen, eigentlich die rechte Szene stärken, weil wir wissen das.
Ich habe es auch extra angesprochen.
Ich weiß, dass du es angesprochen hast, aber er hat ja so ein bisschen, irgendwie.
Gut, er kann es natürlich nur aus seiner, ne, du hast wahrscheinlich auch eine viel überregionalere Sicht auf die Dinge.
Ja, also ich weiß tatsächlich nicht so viel über Norddeutschland, wo er ja aktiv war, aber in anderen geografischen Regionen.
Baden-Württemberg.
Ja, aber auch Ostdeutschland und auch.
Ja gut, aber da gibt's halt auch nur Nazis.
Thüringen.
Ja, sag ich doch.
Ja, also das sind halt
ist alles das Gleiche.
Weiß ich nicht. Da sind halt dieses ganze NSU-Umfeld, ich habe ja dann Text auf Abolition auch veröffentlicht. Das ist so verstrickt in diese Neonazis.
Ja, auch mit Pedo und so, ne?
Ja, auch Jungs, die dort irgendwie verkauft worden sind und so. Und das ist halt so krass und das finde ich halt so eine kognitive Dissonanz auch der Linken irgendwie zu sagen, sie verteidigen Prostitution als Sexarbeit, aber nicht zu sehen, wie sie eigentlich damit den Nazis, die sie bekämpfen.
Das ist übrigens auch eine Begrifflichkeit, die der Herr Schneider auch sehr oft verwendet.
Kognitive Dissonanz?
Ja, und fundamentale Attributionsfehler.
Achso, und ich wollte dich noch korrigieren, weil du ja betont hast, dass es die Partei Die Linke ist.
Entschuldigung. Ich wusste, dass ich mir da einen einfange.
Ist es natürlich klar. Also die Linke, die deutsche Partei Die Linke ist auch völlig außer
Rand und Band.
Wenn du das vergleichst zu anderen linken Parteien in anderen Ländern, ist es ein völliger Unterschied. Aber es ist natürlich auch diese ganze linke Szene, die verbunden ist mit liberal und queer.
Ja, ich dachte halt nur, ich sag das, weil du mir damals in dem ersten Podcast, das ja auch hier öffentlich gesagt hast, wie viele Genossinnen und Genossen dir da begegnen. Deswegen dachte ich, ich mach's ein bisschen konkreter, weil du mir vielleicht sonst vorher vorwirfst. Nein, das bezog sich schon nur auf die Partei.
Nee, das ist schon ein bisschen breiter.
Okay, aber das kannst du jetzt klarstellen. Genau. Und liebe Mano, hast du ein Buch geschrieben?
Ich bin gerade dabei.
Und, wie ist das so? Worum geht's? Um Hengame?
Nee, es geht um Prostitution tatsächlich.
Ach, das ist ja unglaublich.
Also eigentlich habe ich den Plan schon seit vielen Jahren. Aber man hat mit Aktivismus irgendwie tagtäglich so viel zu tun, dann schiebt man es immer auf. Aber ich habe jetzt vor 2 Monaten tatsächlich angefangen. Bin jetzt sehr diszipliniert, mindestens 15 Seiten die Woche.
Das ist gut.
Und klappt auch soweit ganz gut. Also ein Viertel habe ich jetzt schon geschrieben.
Soll ich den Rest schreiben?
Nee, bitte nicht. Ja. Das ist natürlich auch eine tolle Maßnahme, das hier jetzt so anzukündigen. Das setzt mich noch mehr unter Druck.
Ja, finde ich gut. Nächsten Monat wird das Buch von der Manu rauskommen.
Also spätestens zu Weihnachten kann man es dann bestimmen.
Genau, im Polytox Verlag.
Ist es bestimmt inhaltlich fertig, aber ich weiß nicht, ob dieses Lektorat meine Kommalegasthenie ausgemerzt ist.
Aber
ja, Kommas sind schon miese
Schweine. Kommata heißt das außerdem. Und das sagt jetzt hier der Realschüler.
Der Klugscheißer.
Ja, genau. Ja. Genau. Ich habe nicht mal der Hengame gelernt. Und außerdem, inhaltlich fertig sind wir sowieso alle hier. Also ich empfehle euch, folgt den Störenfrieders, folgt der Manu schon, folgt dem Falk Fäkal. Meiner Wenigkeit braucht ihr nicht zu folgen.
Willst du sie jetzt beenden, oder was?
Ach so.
Nur weil es kein Kaffee mehr gibt, oder was?
Ja, ich dachte jetzt.
Der Reidi will nach Sylt.
Du möchtest noch was von deinem Buch erzählen. Ich will dich ja nicht.
Nee, warum, also dann dein Buch inhaltlich, also jetzt mal ganz ernsthaft, es geht
natürlich um Prostitution. Ja. Ich habe mich ja in den letzten Jahren aus vielen verschiedenen Perspektiven Prostitution angenähert. Also feministisch, historisch, soziologisch. Und ich finde, irgendwie, also 7 Jahre sind jetzt vergangen und trotzdem lerne ich jeden Tag dazu, weil dieses Phänomen Prostitution so komplex ist, dass man es nicht gleich verstehen kann. Und meine Idee mit diesem Buch ist es einfach, diese verschiedenen Perspektiven, also die feministische, die historische, die soziologische, die psychologische zusammenzubringen. Und also ich weiß, es gibt schon sehr viele Bücher, es gibt, also meistens auf Englisch natürlich, es gibt sehr viele Veröffentlichungen, wir sind nicht die Ersten, die das erfinden, wir sind nicht, also wir stehen in der Tradition derjenigen, die schon im 19. Jahrhundert gesagt haben, wir müssen den Blick auf die Freier lenken und nicht auf die prostituierten Personen.
Popschutz.
Das ist alles nicht neu, was ich schreibe, aber ich möchte es in einen deutschen Kontext nochmal eingießen. Ich möchte nochmal diese historischen Verbindungen zeigen zur ersten Frauenbewegung. Wir hatten eine große, starke abolitionistische Bewegung in Deutschland im 19. Jahrhundert. Das möchte ich nochmal so ein bisschen wachrufen und möchte aber gleichzeitig, dass es so eine Art Reader ist, dass Menschen, also jedes Kapitel hat bei mir nur 7 Seiten.
Das ist ja was für mich.
Weil ich möchte, dass das so die Basics vermitteln und diejenigen, die sich für diesen bestimmten Aspekt interessieren, man muss auch das Buch nicht von vorne bis hinten lesen, also das wird so ein Buch sein, wo du wirklich sagst, der Aspekt interessiert mich, den schaue ich mir jetzt an. Und wenn mich der Aspekt noch weiter interessiert, dann habe ich ganz viele Referenzen, um weiterzuschauen.
Also das ist wie mit Extremismus von Philipp Schlaffer. Das ist eher mal so ein Einstieg zum Ausstieg.
Es ist auf jeden Fall ein Einstieg zum sich selber zu bilden, glaube ich. Aber wenn man, glaube ich, dieses Buch gelesen hat, dann weiß man schon sehr viel über Prostitution, über seine verschiedenen Facetten, über die verschiedenen Zugänge. Das ist so meine Idee. Ich hoffe, dass ich so verwirklichen kann. Im Kopf ist es schon seit 3 Jahren geschrieben. Aber Falk, du weißt es sicherlich.
Ich weiß es, ja. Ah, da habe ich schon, viele Bücher geschrieben.
Bei mir frisst echt die meiste Zeit die Referenzen, weil ich wirklich jede Person, die zu diesem Thema schon was geschrieben hat, angemessen auch dort berücksichtigen möchte. Ich finde es total schlimm, wenn Leute von anderen Leuten klauen und nicht sagen, wo sie die Idee herhaben. Also ich meine, ich habe gar nichts grundsätzlich gegen Plagiate, weil ich glaube, dieses Buch ist sehr viel, also nicht 100% natürlich, aber ich habe schon an so vielen Stellen über Prostitution geschrieben. Also ich glaube, es ist extremes Eigenplagiat an vielen Stellen. Aber ne, man muss immer wissen, wo findet man diese Ideen und wo kann man sich weiterbilden. Das ist, glaube ich, total wichtig.
Okay, ja, cool. Haltet euch auf den Kanälen offen.
Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Und
Stopp, Falk, wir haben was vergessen.
Du wirst uns selbstverständlich auch sagen, wenn das Buch dann soweit ist. Und ich glaube, dann werden wir auf jeden Fall uns spätestens dann nochmal zu einem Podcast treffen.
Oh ja,
treffen.
Und dann kann ich mir mehr Musik wünschen.
Ja, genau. Cool. Und jetzt befinden wir uns ja immer noch im Frontproberaum am Schlachthof Wiesbaden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier werden ja öfter mal Leute abgestochen, also nicht im Frontproberaum, sondern im Kulturpark. Und wenn ich mir das da draußen so anhöre, muss ich halt ganz ehrlich sagen, wow, ich wusste nicht, dass es solche Ausmaße angenommen hat. Aber
ja, die spielen, also gerade spielen sie draußen Frisbee.
Ja, das ist sehr gefährlich, finde ich.
Kurz vorm ja. Überklappen.
So. Aber hör doch mal an, wie viele Menschen da sind.
Ich habe auch immer voll Angst, wenn ich vor meinem Proberaum hier zwei Räume weiter nach Hause laufen.
Ja, aber was ich noch sagen wollte, wenn euch dieser Podcast besoffen genug war und trotzdem die Fachkompetenz von der Manuela schon über alle Maßen, über mein dummes Geschwätz und die klugscheißerischen Sätze vom Falk hinaus trotzdem interessiert hat. Ja, komm, jetzt bin ich dran. www.patreon.com/politox. Dort könnt ihr uns mit schon ab einem Dollar im Monat unterstützen. Bei $50 halte ich oder jetzt auch wahlweise der Falk das Maul. Gut, der kommt eh schon nicht zu Wort. Und ihr bekommt noch jede Woche eine Extra-Folge, in der der Falk und ich so ein bisschen behind the scenes und die Woche reflektieren. Und auch schon mal so Folgen wie zum Beispiel heute die mit der Manuela schon vor dem eigentlichen Release-Termin. Also folgt uns bei Patreon, bei Facebook, schreibt gerne auch mal wieder bei iTunes eine positive Bewertung für diesen Podcast, denn gemessen an unseren Download-Raten, Ratings.
Also die letzte iTunes-Bewertung ist, glaube ich, von 2018 und da stand der beste Podcast zwischen Washington und Wiesbaden.
Ja, und das stimmt ja nun mal auch. Also wenn ihr
ich muss auch wirklich sagen, ne, also als ich das gehört habe, dass Philipp Schlaffer euer Patreon geworden ist, war ich schon ein bisschen peinlich berührt,
ja.
Dass er das ist und ich nicht. Deswegen sage ich jetzt, ich werde das jetzt auch.
Ja, also Patreon-Abo, auch wenn ihr dieses Gesabbel nicht hören wollt, wie gesagt, für $50 könnt ihr einen Falk oder mich rauskaufen aus einer Folge. Aber
könnt ihr wählen, ja. Oder ihr könnt uns beide rauswählen, dann könnt ihr einfach eine Stunde lang Stille hören.
Ist auch eine gute Sache. Der Flup hat ja gesagt, wenn er bei uns im Podcast kommt, kauft er mich sofort raus. Die wollen das ja gern bei der Probe auch haben, dass man mich rauskaufen kann. Ja. Manuela, ist das eigentlich schlimm, dass ich immer Manuela sage?
Ja, das ist sehr schlimm.
Gut. Manu. Es war ein Fest mit dir. Es war wieder mal, ich habe zwar beide Augen zugeschwollen und keine Eier mehr, aber es war super mit dir, Falk, es war auch mit dir wieder super, dich mal wieder zu treffen. Wir haben natürlich hier den Mindestanstand von 1,50 Meter abgehalten, wir tragen die ganze Zeit Mundschutz und der Pfeffi ist direkt intravenös eingeführt worden. Manu, wir sehen uns bestimmt wieder. Und ihr könnt uns wieder hören, wenn es wieder heißt
Politox Podcast. Podcast.